Ja, hallo. Wir haben ein Interview mit Vincenzo. Die Mira und ich stellen die Fragen. Ist Sonntagabend nach einem Wochenende mit Talks oder Satsangs von Vincenzo und hallo und viel Spaß.
Ja, ich freue mich auch auf das Interview jetzt und ich bin ganz gespannt, was noch kommt. Wir hatten ja gerade Satsang und jetzt ist gerade eigentlich so ein Sättigungsgefühl da, was die Fragen betrifft. Und ich bin ja immer dankbar, wenn ich mal keine Frage
Ja.
habe. Ja, aber Gott sei Dank habe ich ja hier einen
Ah
Spickzettel und
ja.
deswegen stelle ich jetzt einmal davon
Genau,
die
der
erste
Trick.
Frage. Und zwar würde mich interessieren, was ist deine Motivation, dass du mit deiner Familie quer durch Deutschland reist, um Satsangs zu geben.
Ich liebe es. Es ist also auf der relativen Ebene liebe ich es einfach. Ich liebe es, Satsang zu geben. Es fühlt sich so an, wie es ist meine Natur, könnte man auf relative Ebene sagen. Ich liebe es einfach und wenn dann meine Familie dabei ist und wir alle zusammen sind und uns gegenseitig unterstützen und ich liebe Reisen und einfach alles zusammen. Es fühlt sich einfach auf dieser Ebene stimmig an. Und letztendlich ist dann natürlich das Wissen, dass das alles, das Satsang geben mit der Familie, viel Reisen, dass das alles letztendlich natürlich das ist, das Gesuchte. Das, was man hier Einheit, Stille, Weite nennen könnte, das, was hier in Anführungszeichen spürbar ist, das ist einfach so. Das passiert scheinbar als durchs Land reisen mit Familie und es zu lieben, Satsang zu geben. Das ist es.
Das ist ja auch genau eines deiner Hauptaussagen für mich. Es gibt nur das Gesuchte.
Zum Beispiel.
Was genau meinst du damit eigentlich?
Ja. Also das gedankliche Ich, der Suchende in dem Sinne, der hat dazu keinen wirklichen Zugang. Das heißt, er oder das kann es nicht nachvollziehen. Das gedankliche Ich sagt, es gibt nur das Gesuchte und das ist aber seltsam. Warum suche ich ihn dann überhaupt? So. Aber wenn auf einer Ebene klar ist, die sozusagen nicht gedanklicher Natur ist, man könnte es jetzt nennen aus dem Sein heraus oder aus energetischer Natur oder wie auch immer. Wenn aus dieser Ebene klar ist, die dann gar keine mehr ist, das ist es. Das ist ein Wissen, was nicht konzeptuell ist, dass es nur das gibt und dass somit nichts hier passiert ist, weil dies ohne Zweites ist. Und dann ist alles, was ist, das Gesuchte. Das heißt, dieser Frieden, dieses Sein, diese Einheit passiert dann nicht als der Tisch, manifestiert sich nicht als der Tisch, sondern ist der Tisch. Dieser Frieden, dieses Sein ist das, was ist. Es ist das Bodensein, Tischsein, Stuhlsein, Raumsein, das gedankliche Ichsein, die Emotionen, Körpersein, Weltsein. Das Sein kann als Suche passieren. Das Sein ist einfach all das, was ist. Man könnte sagen, das, was ohne Zweites ist, passiert nicht mehr, denn damit etwas passieren kann, braucht es ja mindestens zwei. Aber das eine, was ohne Zweites ist, kann man sagen, passiert scheinbar als die Welt, das Leben, die Suche und die scheinbare Erkenntnis. Warum die scheinbare Erkenntnis? Weil wenn das, was Erkenntnis ist, scheinbar passiert, ist augenblicklich klar, dass nichts hier passiert ist. Dass nur noch dieser natürliche Zustand, der einfach ist, wo es dann keinen mehr gibt, der sagen kann, oh, ich war auf der Suche und jetzt habe ich es endlich geschafft. Nein, da ist nur noch das.
Ja, das hört sich total verlockend an. Aber wie kann das geschehen, dass diese Konzepte wegfallen und einfach nur das übrig bleibt, was du das Gesuchte oder den spürbaren Frieden nennst? Weil viele Menschen haben ja genau diese Sehnsucht und erleben es aber eben ganz anders, nämlich eben als hier als kleiner Schrank oder als Boden oder als Körper. Und wir fühlen uns einfach getrennt und wollen die Einheit erfahren. Und wie geht das?
Ja, wie geht das? Wie kann das Ich das erlangen, was bereits ohne Zweites ist? Das ist eine schwierige und seltsame Aufgabe. Wie kann man das erreichen, was bereits ohne Zweites ist? Gleichzeitig ist das, was hier zu sein scheint, nicht immer zufriedenstellend. Und man hat halt nicht das Gefühl, dass das der Frieden, das Sein, das Gesuchte, die Erleuchtung ist, die ohne Zweites ist. Ja, also man könnte so sagen, das, was ohne Zweites ist, passiert scheinbar als eine energetische Kontraktion, circa ab dem dritten Lebensjahr. Und in dem Moment ist das Sein kontrahiert und nicht mehr spürbar, wenn man das mal so nimmt. Und dann, dadurch wird der Ich-Gedanke auf energetischer Ebene so geladen, dass man das Gefühl hat, ich bin dieses Ich, ich setze mich mit dem Körper gleich, das sind meine Gedanken, meine Gefühle und das alles bin ich und ich lebe in einer Welt, von der ich getrennt zu sein scheine, wo Trennung herrscht, und das wird alles 100% so erfahren. Und in diesem Moment beginnt die Suche. Die Suche kann auf der weltlichen Ebene beginnen, dort wird es dann Höhen und Tiefen geben. Irgendwann kann es dann passieren, dass man von der weltlichen Ebene aus irgendeinem Grund auf eine spirituelle Ebene kommt, dass man auf einem spirituellen Weg ist und dann dort weitersucht. Aber egal, ob man auf der weltlichen oder auf der spirituellen Ebene sucht, es bleibt immer so eine Art Loch in einem. Man hat so das Gefühl, ja, es wird vielleicht alles besser oder mal schlechter, aber dies ist es noch nicht. Dies ist es noch nicht. Da fehlt noch was, da fehlt noch was. Und innerhalb dieses Prozesses, dieses Weges, kann man natürlich verschiedene Dinge machen. Man kann meditieren, man kann Yoga machen, man kann in einen Ashram gehen, spirituelle Lehrer besuchen, man kann auswandern, spirituelle Lektüren kann man lesen. Man kann so viele Dinge machen, die das fördern könnten. Und in manchen Fällen ist es so, der eine meditiert und es wird von Tag zu Tag besser und der andere meditiert und es wird nicht von Tag zu Tag besser. Der andere besucht einen spirituellen Lehrer und es passiert ein plötzliches Erwachen. Der andere geht 50 Jahre zu einem spirituellen Lehrer und hat das Gefühl, dass er nicht weiterkommt. Also das Sein, das alles ist, also alles, was ist, stellt also in dem Sinne ein Mysterium dar. Es kann als alles sich zeigen, muss es aber nicht. Somit gibt es da keine Spielregeln, keine Richtlinien. Es ist also keine Versicherung, es gibt keine Garantie. Auf dieser relativen Ebene stellt es ein Mysterium dar. Es ist, wie es ist, könnte man sagen. Punkt. Aber solange diese energetische Kontraktion besteht und man somit zu 100% glaubt, ich bin ein Ich, ich bin der Erfahrende und ich kann was tun oder ich kann nichts tun oder ich habe einen freien Willen oder ich habe keinen freien Willen oder mir passieren die Dinge oder mir passieren die Dinge nicht oder die Lehre ist besser als die Lehre und so weiter, besteht halt diese Entzweiung, dieses ich existiere, ich erfahre und ich kann mich entscheiden oder nicht entscheiden. Aber ich bin da. Und im Laufe eines Prozesses, wie auch immer er verlaufen wird, es gibt verschiedene Konditionierungen, verschiedene spirituelle Prozesse mit verschiedenen Ereignissen. Und sollte dann ein spiritueller Prozess in dem Sinne irgendwann mal Richtung Ende kommen, bildlich gesprochen, wird bis zum letzten Augenblick das Gefühl da sein, ich bin auf diesem Weg. Dieser Weg fühlt sich immer besser an. Er fing schleichend an, mühevoll an, es gab diese Auf und Abs, aber jetzt habe ich einen Punkt erreicht, es ist sehr stark, sehr präsent, ich bin voller Liebe, ich bin dankbar und ich und ich und ich und okay, es gibt kein Ich, kann man denken, aber trotzdem bleibt bis zum letzten Moment die Empfindung, ich bin ein Erfahrener, mir passieren diese Dinge, egal wie man das selber gedanklich dann sich zurechtlegt. Dieses Gefühl von Zentrum, da ist noch ein Zentrum, wie subtil es auch sein mag, da ist noch ein Gefühl von, hier ist ein Zentrum. Bis zum letzten Moment glaubt man an Leben und Tod, an Geburt, an Wiedergeburt und man glaubt an verschiedene Zustände. Bis zum letzten Moment hat man das Gefühl, das hier, was man Sein oder Nichts oder Friede oder Einheit, wie man es nennen möchte, ich nenne es gern Frieden, Seinsfühlung, spürbarer Frieden als Beispiel. Man könnte es auch Toastbrot nennen, es gibt dafür keinen Namen. Das hier, das ist das Unbegreifliche. Man kann das Unbegreifliche, das Unbenennbare nicht benennen. Gleichzeitig all die Namen und Wörter, die das Unbenennbare nicht benennen können, sind auch dies. Jedenfalls dieser Frieden, bis zum letzten Moment denkt man, ich hab's, ich spür's, ich vertief's, ich bin nah dran. Und dann kann es passieren. Und dann ist klar, nicht intellektuell, nicht unbedingt, man könnte symbolisch sagen, vom Herzen heraus, nein, das ist auf einer nicht konzeptuellen Ebene, man kann es nicht beschreiben, aus dem Nichts, aus sich selbst heraus, das, was man glaubte zu spüren, was man glaubte zu sein, was man glaubte zu haben, aus sich selbst heraus, dieser Frieden aus sich selbst heraus offenbart, dass es nur das gibt, dass nichts hier passiert ist, dass einfach nur dies ist, dann ist augenblicklich klar, nicht für ein Ich oder für ein Nicht-Ich, sondern aus sich selbst heraus, wie gesagt, dass alles, was je war, also die ganze Suche, der ganze Prozess, alles, was ist, jetzt das hier, und alles, was sein wird, das Gesuchte ist. Ein anderes Wort für das Gesuchte ist das Unbeschreibliche, was ich gerne Frieden oder spürbare Einheit nenne. Und dann ist da einfach nur bedingungslose Liebe, die das ist, was ist. Dann ist der Tisch oder der Schrank das Gesuchte. Es ist dieser Frieden. Die Luft ist der Frieden, der Boden, die Menschen, das Interview. Das ist aber keine Erkenntnis vom Ich. Da ist kein Ich übrig, was ein Zentrum besitzt, was sagt, ich spüre, dass alles die Einheit ist und ich habe es geschafft und ich gebe jetzt Satz an und werde die Menschheit erlösen. Nein, da ist nur noch Liebe, die vollkommen ist, die nicht mehr wird, die einfach ist. Das ist das Lehren ohne zu lehren, das Sein ohne zu sein, das Teilen ohne zu teilen. Es ist einfach.
Ja, das ist krass, an möglichen spirituellen Prozess eben geschrieben, wie er sein kann, wenn Erwachen geschieht. Aber wenn ich dich jetzt ganz konkret frage, ich sitze vor dir und sage, ja, kannst du mir eine Empfehlung geben? Mhm. Ich möchte jetzt den spürbaren Frieden erfahren.
Erfahren, spüren.
Sein.
Ja, so, was richtig wie auch immer.
Ja, oder vielleicht denkt sich das jetzt gerade bei jemandem vom Publikum so. Mhm. Gibst du da keine Empfehlung oder eine individuelle Empfehlung? Was würdest du mir jetzt empfehlen? Ich sage, ja, jetzt, ich habe ja keine Ahnung, es kann passieren, es kann auch nicht passieren, aber wenn es passiert, dann wäre er nur jetzt. Also wie kann ich es jetzt sein? Mhm. Wie kann ich es jetzt nicht sein?
Mhm. Ja, du kannst das schon nicht sein. Also es gibt nur das. Also schau, eine Lehre, eine Empfehlung generell gibt es nicht. Denn die ganzen Milliarden Menschen mit ihren verschiedenen Konditionierungen haben auch entsprechend ihre Resonanz zu einem gewissen Impuls, der zu ihnen passen könnte. Das heißt, eine Lehre fürs Volk gibt es nicht. Die Lehre ist immer individuell verschieden. Und wenn man dann in einer Gruppe ist und man lehrt, irgendwie auf eine mystische Weise spricht man automatisch so, dass vielleicht jeder davon was hat. Oder wenn man nur mit einem spricht, fügt man sich in die Person herein in dem Sinne. Und dann weiß man, was gerade ansteht, was da gerade vielleicht nützlich sein könnte. Aber das ist die relative Ebene. In Wahrheit bist du schon das. Oder genauer gesagt, es gibt nur das. Und da es das nur gibt, passierst du scheinbar als das. Aber es gibt nur das. Und das ist bereits vollkommen. Und somit sind alle Tipps, alle Empfehlungen, alle Techniken, alle Lehren keine gesonderten Dinge, die man tun kann, um das zu erlangen, sondern all die Empfehlungen und Lehren und Impulse sind schon das Gesuchte, sind schon das, was Erleuchtung ist, die dann scheinbar als Weg, als Empfehlung, als Lehre, als Technik passieren, aber doch die Einheit bleiben. Das heißt, das eine passiert hier scheinbar als Tipp, bleibt aber gleichzeitig das, was Einheit ist, während es scheinbar als Tipp sich zeigt. Also das Sein als Tipp sein, als Empfehlung sein. Und in dem Sinne könnte ich hier dann auf praktischer Ebene sagen, zum Beispiel jetzt hier, es ist gerade still. Und hier ist dieser wundervolle Frieden, diese Süße, dieses Sein, wie wir es auch nennen möchten. Und vielleicht durch bloßes, stilles Schauen kann es spürbar sein. Wenn jetzt viele Gedanken kommen und vielleicht eine emotionale Ladung noch von dem, was vor einem Jahr oder was gestern oder was vor 10 Jahren passiert ist, dann, wenn das jetzt alles kommt, könnte es sein, dass dieser Frieden auf einmal in die Kontraktion wieder geht und nicht mehr spürbar ist, weil dann die Aufmerksamkeit in die Gedanken und in die energetischen Entladungen in den Körper geht und dann wird es langsam alles wieder verschwommen. Dann könnte man eine kleine scheinbare Übung machen, die in Wahrheit schon das ist. Das passiert als scheinbare Übung. Und zwar, wir lenken jetzt unsere Aufmerksamkeit auf ein ganz feines Geräusch. Zum Beispiel, wenn man hier still ist, das feinste Geräusch ist gerade die Heizung. Da rauscht sowas. Hörst du das? Mhm. Es ist anstrengend, das zu hören. Man muss sich konzentrieren. Wenn du ein Geräusch wahrnehmen kannst, was ganz Feines, brauchst du 100% Aufmerksamkeit. Und wenn du 100% deine Aufmerksamkeit auf ein feines Geräusch lenkst, haben die Gedanken mit ihren emotionalen Entladungen auf dem Körper keinen Saft mehr, keine Energie mehr. Und ohne Energie kollabieren sie. Gleichzeitig, während du deine Aufmerksamkeit auf einen Punkt lenkst und mit Konzentration drauf bleibst, und das andere kollabiert, weil es keine Energie mehr kriegt, also ihr denen abziehst und auf das Geräusch lenkst, kann in dem Moment das wieder spürbar sein, was vorher scheinbar in den Hintergrund trat, weil die Aufmerksamkeit in die Story, in die Geschichte, in die Gedanken, in die Emotionen ging. Und das wäre dann eine Möglichkeit, um damit wieder in Berührung zu kommen und die Aufmerksamkeit weiterhin in das reinzulenken und das zu stärken, und das andere dadurch kollabieren zu lassen. Das wäre eine Möglichkeit. Das hat
nichts mit Berieseln zu tun, sondern einfach ein gezieltes. Weil ich mir jetzt gerade gedacht habe, wenn ich jetzt zum Beispiel eine schöne Musik höre, dann
kann es geht auch. Es geht alles möglich. Du kannst eine schöne Musik hören, du kannst ein schönes Bild anschauen, du kannst einen Punkt an die Wand malen mit dem Stift. Es geht nur darum, dass du dann lernst, in dem Moment deine Aufmerksamkeit auf einen Punkt zu konzentrieren und damit die Energie, den gedanklichen und gefühlten Entladungen wegzunehmen, sodass diese kollabieren und die Aufmerksamkeit nur auf diesen Punkt bleibt. Dann kann nämlich dieser Punkt dafür sorgen, dass das, was vorher scheinbar kontrolliert war, wieder zum Vorschein kommt. Das ist aber jetzt die halbe Miete. Man könnte dies Flickschusterei nennen. Und zwar jedes Mal, wenn energetische Entladungen kommen in Form von Emotionen, die Gedanken hervorgebracht haben und man ist nicht in der Lage, einfach klar zu sehen und zu schauen und zu erkennen, was das alles ist, was hier passiert, kann man das als eine Art Werkzeug benutzen, um da rauszukommen. Mhm. Dass man nicht total verwickelt wird in Identifikation mit den Gedanken, einfach die Aufmerksamkeit. Ah ja. Und dann kommt der Frieden. Und die Gedanken und die Entladung, die Emotionen klappen zusammen, weil sie kriegen nicht mehr die Aufmerksamkeit, die Energie von dir. Und dann ist der Frieden da. Und das kann eine Übung sein, die man in diesen Fällen machen kann und die dann in dem Sinne auch das sind oder dazu gehören, was man einen Prozess nennen kann. Aber es hat immer noch etwas mit Flickschusterei, weil man ja praktisch etwas macht, um etwas anderes erstmal wegzuschieben. Mhm. Die ganzheitliche Heilung ist natürlich das, was ohne Zweites ist. Das bedeutet, wenn der Geist in dem Sinne gestärkt ist durch solche scheinbaren Übungen, er kann sich auch von selbst stärken oder anders stärken. Das ist jetzt nur ein Modell von vielen. Dadurch besteht nachher die Möglichkeit, dass wenn diese Gedankenflut kommt und die emotionalen Ladungen dazu, dass genug Kraft da ist, einfach nur Zeuge zu bleiben und dies neutral zu betrachten. In dem Moment, wo man das neutral betrachten kann, ohne sich davon mitreißen zu lassen, aus diesem klaren Schauen kann spürbar werden, was klares Schauen ist, kann spürbar werden, was das Geschaute ist, was man glaubte, loswerden zu müssen, um sein zu können, was bereits ohne Zweites ist. Und dann kann es passieren, dass diese Zustände immer tiefer, tiefer, tiefer werden und sich mehr ausweiten und ausweiten. Und an Tagen, wo es mal schwierig ist, kann man wieder irgendeine Technik machen. Und an Tagen, wo es scheinbar stabiler ist, kann man einfach nichts tun und einfach nur schauen. Und es kann irgendwann ein Punkt kommen, scheinbar, wo auf einmal sowas wie eine Verschiebung stattfindet, könnte man sagen, das klar wird, bildlich gesprochen. Ich bin kein Ich, das auf ein Körper-Geist-System beschränkt ist in einer getrennten Welt, was diesen Frieden spürt, der in Wahrheit nichts und alles ist, sondern da ist nur dieser Frieden, der nichts und alles ist, der ohne Zweites ist und der scheinbar als all dies, was wir Story, Problemlösung und spirituellen Weg nennen, ist. Nicht als dies passiert, sondern dass dies ist, dass es nur dies gibt. Dies, das scheinbar als alles passiert und doch das ist, was alles bleibt. Und dann ist es auf der Ebene vorbei. Und da bleibt da kein Ich übrig, das sagen kann, ich habe es geschafft, ich gebe jetzt Satzang und erlöse die Welt. Dann wird erkannt, die Welt ist die Erlösung. Es gibt nur das, was man Sein oder Frieden oder nichts nennen kann. Der Weg war schon die Erleuchtung. Die Meditation, die Übungen, die ganzen Gedanken und Gefühle, die man loswerden wollte, um sein zu können, was bereits ohne Zweites ist, das war alles schon das. Und das ist dann klar, ohne klar zu sein. Das passiert aus diesem Frieden, aus sich selbst heraus, aus einer energetischen Natur, wenn man so sagen möchte. Aber wenn es klar ist, dann weiß man, dass Denken und Fühlen und die ganzen Begriffe, dass es alles dasselbe ist, dass nur scheinbar zwei passiert und auch dasselbe ist und bleibt. Und einfach nur dasselbe ist wunderbar.
Was mich betrifft, ist es so, dass ich irgendwie nicht daran glaube, dass man das, was du jetzt eben sagst, dass das eben auf einmal so gesehen werden kann. Also mein Empfinden ist, es ist irgendwie so stufenweise und ich kann irgendwie nicht irgendwelche Schritte irgendwie auslassen, die ich vielleicht irgendwie noch gehen muss. Aber genau, das wollte ich mal vorab sagen. Und dann habe ich noch eine Frage zu diesem Geräusch wahrnehmen, ob das auch möglich ist, etwas zu nehmen, was im eigenen Körper stattfindet. Also zum Beispiel den Herzschlag oder den Atem, irgendwas, vielleicht auch irgendwie ein feines Kribbeln oder irgendwas
alles
Zartes.
Alles Mögliche. Das war ein Beispiel, ein praktisches Beispiel, was du meintest, was kann man jetzt gerade hier tun? Yeah. Jetzt gerade habe ich gemerkt, das leiseste, subtilste Geräusch wäre jetzt dieses Feine gewesen, wo man halt die größte Konzentration braucht. Und mit der größten Konzentration nimmt man ja dann halt den Ladungen, die gedanklichen Ladungen, die Luft. Das wäre dann halt der praktische Wegweiser jetzt gewesen. Aber natürlich, du kannst die Aufmerksamkeit auf deinen Atem richten, auf dein Umfeld, auf ein schönes Bild, auf einen Baum, auf alles Mögliche. Und desto schwieriger es ist, das wahrzunehmen, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, desto weniger Energie haben die Gedanken und die emotionalen Ladungen. Desto leichter es ist, etwas wahrzunehmen, desto mehr bleibt für diese übrig. Das ist eigentlich die Technik hier drin. Aber eine Technik bleibt so lange Flickschusterei, bis man weiß, was die Technik ist. Wenn du weißt, was alle Techniken sind, was alle Wege sind, wenn du weißt, was Identifikation ist, was der Glaube ist, nicht erwacht zu sein, wenn du weißt, was alles ist, dann weißt du, wer oder was du bist. Dann weißt du, was ist. Dann weißt du, was ohne Zweites ist. Und dann sind wir wieder bei dem hier. Und da gibt es keine Pflegschusterei. Da gibt es kein Tun, um zu werden. Da gibt es keine Ursache und keine Wirkung. Das ist einfach nur das Gesuchte, das ist einfach nur diese bedingungslose Liebe, die alles sein kann, aber nicht sein muss, die Sein im Sein ist und Sein im Nichtsein ist, die einfach nur ist.
Ich will jetzt mal ein praktisches Beispiel aus meinem Leben nehmen. Vor kurzem hatte ich eine kleine Auseinandersetzung mit meinem Freund, ganz typisch Handtücher einräumen, dass es mein Freund nicht so gut kann. Und ich wusste, es ist total falsch, jetzt genau das in diesem Zeitpunkt anzusprechen, weil irgendwie gerade sowieso, wir sind gerade irgendwie in Stress und so und jetzt das auch noch zu sagen, wäre eigentlich falsch. Aber ich habe gemerkt, diese Energie in mir, die will jetzt, da ist jetzt einfach so eine Aggression. Ich muss das jetzt, war irgendwie dieser Zuschauer an, aber ich konnte diese Ladung nicht aufhalten und habe ihn dann geschimpft und er hat sich natürlich nur darüber lustig gemacht und ich fand es auf einmal auch komisch, also es war wie so gespalten. Ein Teil von mir hat sich auch darüber amüsiert, dass ich mich jetzt wegen sowas gerade so aufrege und ein anderer Teil war total wütend und ich habe dann die Handtücher genommen und habe sie einfach auf den Boden geschmissen und gesagt, du musst jetzt wieder aufräumen.
Ja.
Dann hat er sich natürlich nur noch mehr über mich lustig gemacht und ich habe gemerkt, ich muss mich richtig zusammenreißen, dass ich nicht auch anfange zu lachen, weil es einfach so absurd eigentlich war, ja. Und gleichzeitig wäre es natürlich für mich schön gewesen, diesen irgendwie das doch irgendwie halten zu können. Also dass eben, dass ich das, diese starken Emotionen irgendwie nicht ausagiere. So wie du sagst, da ist halt einfach der Beobachter und der nimmt das. Das wäre für mich jetzt sozusagen eigentlich die nächste Stufe. Aber du hast ja gesagt, dass eben auch dann theoretisch ist nach deiner Aussage das Ausagieren oder dieses, dass man dann doch wieder irgendwie in sein Muster kommt und meint so, jetzt muss ich dem anderen irgendwie ins Reindrücken, der hat sich jetzt aber falsch verhalten, dass das ja bereits auch das Gesuchte ist.
Ja, man weiß es vielleicht nicht in dem Moment, aber es ist das, was sich zeigt. Und es kann sich nur das zeigen, was ist. Und was ist, ist das, was ohne Zweites ist. Ja. Aber schau.
Aber trotzdem ist eben dieser Wunsch da, also ich kann es halt nicht so sehen und es ist in dem Moment einfach nur der Wunsch da, dass ich es hätte halten können. Ich habe mich eigentlich voll zum Deppen gemacht.
Ja.
Aber es musste irgendwie, genau. In dem Moment war die Energie von mir irgendwie so, so intensiv, die musste einfach raus.
Und das ist auch das, dass der Wunsch dann da war, dass es doch gehalten werden sollte und dass du es schade fandst, dass es dann doch rauskam, das ist auch das. Aber man kann ja darauf so ein bisschen eingehen, und zwar einmal ist Bewusstsein oder Bewusstheit schon da gewesen, dass du schon erkannt hast, irgendwie ist das irgendwie lustig und irgendwie ist es auch ein bisschen ernst, irgendwie zweifelt man schon selber seine Taten an, das ist doch jetzt total unnötig oder unlogisch und dann lacht man schon ein bisschen drüber. Man nimmt also seine eigenen Reaktionen und seine eigenen Gefühle schon gar nicht mehr so ernst in dem Moment. Das zeigt schon, dass Bewusstsein da ist.
Und trotzdem ist aber diese Intensität, wo ich sauer war, also seitdem irgendwie das auch gleichzeitig gesehen wird, noch viel stärker, weil eben dann das so rausgelassen werden kann. Also das ist das Absurde dann auch für mich dabei. Ja. Das ist dann auf einmal, boah, dann denke ich, oh Gott, was mache ich jetzt? Und dann auch so endlich, ja, freie Fahrt und so. Und da ist der Kontrolleur nicht mehr ganz so stark wie vorher.
Ja, man könnte das, also es gibt keinen Freischein, aber das, ich würde es so interpretieren vielleicht in dem Fall. Also ist es so, wenn die Bewusstheit, die Bewusstheit langsam zunimmt, dann ist man wie so eine Art Beobachter und Zeuge auch gleichzeitig. Und dann sieht man, ah ja, jetzt reagiere ich so, jetzt denke ich so, jetzt kommt gerade das Gefühl, jetzt kommt gerade die Handlung. Und da wird schon vieles gesehen, das ist jetzt unnötig, das muss nicht sein. Aber in manchen Fällen passiert es dann trotzdem. Man sieht, das ist nicht notwendig und trotzdem passiert es. Und dann denkt man sich, okay, es ist passiert, jetzt kann man sagen, ja gut, das ist auch das. Ich empfinde es nicht so, dass es das ist, aber ich habe es ja mal irgendwo gehört, dass es nur das Gesuchte gibt. Gut, dann macht es nicht wirklich satt, dieser Spruch, genau. dieser Impuls. Man versteht ihn intellektuell, aber irgendwie kann man ihn nicht wirklich annehmen oder erfassen. Und dann ist das Ich halt weiterhin aktiv durch die Kontraktion. Und desto mehr jetzt das Sein spürbar wird, desto mehr hinterfragt sich auch das Ich selber. Aber bis zum letzten Moment hat das Ich immer noch das Gefühl, dass es existiert, ein Zentrum darstellt und dass es irgendwas hinterfragen kann und hat dann immer erntet entsprechend die Auf und Abs. Heute war gut, heute war schlecht, jetzt habe ich richtig gehandelt, jetzt habe ich schlecht gehandelt. Man begeht praktisch so diese sogenannte Erbsünde. Wer das Sünde tut, ist das Sündes Knecht. Also das Ich selber stellt seinen eigenen Rückschritt dar und muss immer ernten, was es selber philosophiert. Das war gut, das war schlecht. Das war so, hätte ich nur, hätte ich nicht. Das ist so dieses, der gedankliche Ablauf. Und das bleibt bis zum letzten Moment so. Und das Ich, wie gesagt, kann sich nicht vorstellen, einen Zustand, der keiner ist. Denk mal den Gedanken, den man nicht denken kann. Kannst du nicht. Ruf mich im Tiefschlaf an. Kannst du nicht im Tiefschlaf. Gibt es dich nicht so, dass du sagst, ich bin auf einem spirituellen Weg und gib mir mal einen Tipp und das ist gut, das ist nicht gut, ich kann mir das vorstellen, was meinst du mit alles ist das Gesuchte? Das gibt es im Tiefschlaf alles nicht. Und das hier ist alles das, was Tiefschlaf ist. Und innerhalb von diesem, was man sich nicht vorstellen kann, was gleichzeitig ohne Zweites ist, passieren dann halt all diese Dinge wie Vorstellungen, Vorlieben, Abneigungen, ein spiritueller Weg, ein scheinbares Erwachen. Aber nicht als isolierte Ereignisse, die man erfahren kann, wozu man ein Zentrum braucht. Jede Erfahrung braucht ein Zentrum. Das hier ist ohne ein Zentrum. Das ist einfach das Gesuchte. Man kann es intellektuell nicht anders wirklich erklären oder vielleicht nicht viel besser. der ist einfach ein Wissen, nicht aus dem Denken, sondern aus sich selbst heraus, man könnte sagen aus dem Sein, aus dieser Seinsfühlung, das ist ohne Zweites ist. Und dann gibt es weiterhin den Schrank, den Tisch, die Lampe, den Boden, es gibt das alles weiterhin. Aber dann weiß man, was das alles ist. Es ist das Sein, es ist diese Freude. Das, was du gerade glaubst zu spüren, ist das, was ohne Zweites ist. Das ist das alles hier. Und es gibt nur das. Und das kann dann sich scheinbar zeigen als Weg, als Suchen, als Werden, als Auf, als Ab. Den Impuls mag ich, mit dem Impuls kann ich nichts anfangen. Das finde ich besser, das finde ich schlechter. Das kann ich nicht nachempfinden. Oh, ein Jahr später, jetzt kann ich es nachempfinden. Aber in diesem Moment, augenblicklich, wow, in Wahrheit ist nichts hier passiert. Einfach nur dies. Und einfach nur dies heißt, dass alles weiter passiert. Und das mag der Verstand nicht hören. Der Verstand mag hören, das, was ihm vertraut ist. Und zwar diese polare Linie, dieses zwei Gehirnhälften, links, rechts, sitzen, stehen. Er mag das zu hören. Du kannst was üben, du kannst meditieren, du kannst nach innen gehen, lasse zu, mache dies, mache das und irgendwann mal hängen, dann bist du erleuchtet, dann bist du ein großer Meister, dann kannst du die Menschheit retten und dann bist du unsterblich und gleichzeitig und so weiter. Das ist seine Vorstellung, das mag er hören. Damit kann er was anfangen. Und das ist auch das Gesuchte. Das hier ist eine paradoxe Lehre, wie Non-Duality. Und das ist auch eine logische Lehre, wie wenn man jetzt weiter lehren würde. Das sind alle Techniken, alle Übungen, alle Lehrer, die es je gab, gibt und noch geben wird, sind das hier, was hier gerade für Lebendigkeit vibriert. Nichts wird je sein, was nicht das ist, was hier gerade für Lebendigkeit vibriert. Über die Wahrheit kann man nicht diskutieren. Selbst wenn man sie über sie diskutiert, diskutiert man nicht, weil das Diskutieren selber ist diese Liebe, diese vibrierende Wahrheit, diese bedingungslose Liebe, wie wir es auch nennen wollen. Und somit, wenn ich jemanden vor mir sitzen habe, was ich nicht so empfinde, weil ich empfinde mich nicht als Mensch, der geboren ist, der sterben wird, der lebt, der atmet und der irgendwas spürt und ausstrahlt. Hier ist nur dieses, hier ist Unbeschreibliche, nur das. Trotzdem ist hier immer noch ein Wissen, dass das hier alles trotzdem ist, aber als das. Also einfach nur das. Und dann, wenn ich jemanden vor mir habe und er sagt, gib mir eine Methode. Ja, ich gebe dir das, was ohne Zweites ist, als scheinbare Methode. Ja, die mag ich nicht. Gut, dann gebe ich dir das, was ohne Zweites ist, als eine andere Methode. Statt auf einen leisen Ton zu hören, hörst du auf deinen Atem, guckst dir ein Bild an, gehst ins Kino, kann man auch nutzen. Also jeder Umstand kann scheinbar genutzt werden, weil jeder Umstand das ist, was das Gesuchte ist. Und wenn solange dazu kein Zugang besteht, sucht man sich halt nur die Dinge aus, von denen man meint, die würden einem eher helfen. Das heißt, man geht auf einen Berg, außerhalb, in die Wälder, man meditiert, ein spiritueller Lehrer auf der relativen Ebene stellt meiner Meinung nach die höchstmöglichste Unterstützung dar, solange man glaubt, ein Zentrum zu haben, ein Ich zu sein, das glaubt, dieses Sein spüren zu können, vertiefen zu können und irgendwann mal sein zu können. Dann ist das eine gute Sache, weil die Präsenz, die vom Lehrer ausgestrahlt wird, auf dieser bildlichen Ebene hier, tut die ganze Arbeit von selbst. Selbst wenn man nur sich anschaut, braucht man dann nicht mal unbedingt Impulse zu geben, die vielleicht treffen können, aber nicht müssen. Aber wenn das so klar ist, nicht hier, sondern hier, und hier ist dann dasselbe, dann ist da ein Wissen ohne zu wissen, einfach nur dies, nichts ist hier passiert und alles, was hier ist, war und sein wird, hier. Hier vibriert es gerade, hier das Gesuchte. Und da ist kein Platz mehr für ein Ich, das sagt, oh, ich spüre das, ich fühle das, ich vertiefe das, das ist besser, das ist schlechter, das sollte, das nicht. Alles ist super, aber ich habe noch ein Problem. Das alles ist dann das, als das.
Nochmal zu diesen spirituellen Übungen. Karl Renz meinte, dass spirituelle Übungen nur für eines gut sind, nämlich um zu scheitern. Siehst du das auch so oder würdest du das anders formulieren?
Zweiteiliges Schwert wäre, also kann man so und so sehen. Also ich weiß, was er meint. Klar, auf der relativen Ebene, wer macht die Übungen? Das gedankliche Ich. Das gedankliche Ich kann nicht erwachen, das kann nicht erleuchten, das kann kein Sein spüren und vertiefen. Das gedankliche Ich stärkt sich nur durch all seine Lehren und Techniken und Bemühungen und so weiter. Auf der Ebene, ja, kann man das so sagen. Alle Methoden und Übungen und Therapien sind in dem Sinne zum Scheitern verurteilt. Aber das ist eine Spielregel, die gilt nur, solange der Prozess besteht, dass man glaubt, ein Ich zu sein, das auf einem spirituellen Weg ist. Und das resultiert nur daraus, dass diese Sein, diese Energie, wenn man es so nennen möchte, scheinbar kontrahiert ist und das so energetisch gehalten wird, dass man glaubt, ich bin das, ich habe dieses Zentrum und alles ist von mir getrennt. Da kann das ein guter Impuls sein, der auch seinen Platz hat. Mhm. Aber wenn das dann klar ist, hier aus sich selbst heraus, wow, es gibt keinen Frieden, den man spüren kann, da ist nur Frieden, wenn so eine Art Verschiebung stattfindet von der Wahrnehmung, wie man es nennen möchte, dann fallen natürlich diese Aussagen weg, weil dann sind alle Übungen, alle Techniken, alle Wege, alle Erfolge und Misserfolge dasselbe. Dasselbe, das scheinbar zwei passiert und doch dasselbe ist und bleibt. Und dann sind wir wieder bei dem.
Glaubst du denn, dass die Auseinandersetzung wirklich mit dem physischen Tod eine mögliche Hilfe sein könnte, damit Erwachen eventuell passiert? Also, oder ist es überhaupt der Tod, dass man sich damit auseinandersetzen sollte?
Kann sein. Man kann sich auch ein Eis kaufen, wenn Erwachen passiert. Da Erwachen ohne Zweites ist, das, was Erwachen ist, ist die Natur, der natürliche Zustand. Es gibt nichts anderes. Somit kann jeder Umstand genutzt werden oder es kann unter jedem Umstand passieren, dass klar ist, dass nie was passiert ist. Das ist eine ganz klare Sache in dem Fall, wenn es klar ist, ohne klar zu sein. Allerdings weder für einen jemand noch für einen niemand, sondern aus sich selbst heraus. Schau, es gibt Menschen, die meditieren 100 Jahre. Sagen wir 10 Jahre umgangssprachlich. Mhm. 10 Jahre. Und die richten ihr ganzes Leben danach aus. Und die haben einen Lehrer, den sie über alles lieben. Und vielleicht wohnen die mit dem im selben Haus oder haben 100 Lehrer und sind jeden Tag in der Präsenz und üben und meditieren und sind Veganer und machen alles Mögliche. Und die sind immer noch auf der Suche und fühlen sich immer noch nicht gut und weinen immer noch und können nicht verstehen, warum sie leiden und warum es so ist. Und dann gibt es den einen, der überhaupt nichts davon weiß, der noch nie in seinem Leben was von Spiritualität gehört hat, der gar nicht weiß, wer Buddha ist, der überhaupt gar keinen Bezug dazu hat. Vielleicht ist er sogar noch Alkoholiker oder ein Suchtmensch oder ist ein ganz schlimmer Charakterzug. Und dann einfach so, peng. Wie viele Lehrer gibt es doch in der spirituellen Szene, die gar keinen Weg hatten, die einfach so aufgewacht sind? Und es werden immer mehr. Das hier hat nichts mit Verdienen zu tun und Nicht-Verdienen zu tun. Hierfür gibt es keinen Weg, keine Übung und kein Ziel. Das ist es. Wenn ich sage, du musst was tun, nur wenn du was tust, kannst du erwachen. Dann ist es das hier, das als diese Worte passiert. Wenn ich sage, du brauchst nichts tun, nichts ist hier passiert, einfach nur dies. Das ist auch das, das als diese Worte scheinbar passiert. Aber jetzt sitzt du in dem Sinne vor mir, ich schaue dich an und dann fließen die Worte, sagen wir mal intuitiv, wo Mann oder Frau der Meinung sein könnten, das ist jetzt gerade angebracht und passend. Und wenn es dann passt, passt es. Und wenn es nicht passt, ist es auch das, was passend wäre. Weil, wie gesagt, über die Wahrheit kann man nicht diskutieren, das ist nur das Gesuchte. Und der eine, ja, hat vielleicht den Impuls, dass er sich mit dem Tod beschäftigt, mit der Vergänglichkeit und dann entwickelt er Tiefe. Ja, sage ich ja zu, das ist eine Möglichkeit. Der andere kauft sich ein Rolls-Royce und wacht dann auf. Da alles bereits alles ist, kann es sich als alles zeigen oder auch als nichts. Es ist ein Mysterium. Man kann es nicht sagen. Der eine braucht einen Hammer auf dem Kopf, um aufzuwachen. Da denke ich an Zen gerade. Der andere braucht Streicheleinheiten auf dem Kopf, um aufzuwachen.
Der andere aber, Eis.
Genau. Aber wenn Aufwachen passiert ist, dann weiß man, dass es nicht passiert ist. Dass es schon immer das war, dass es das Natürlichste überhaupt ist und dass es gar nichts Zweites gibt. Und dann ist dieses Natürliche einfach das, was wir Leben nennen. Aufstehen, atmen, arbeiten, schlafen gehen, Mensch sein, Couch sein und so weiter.
Aber anders gefragt, wenn Erwachen dann passiert ist, ist dann die Bereitschaft da, jederzeit zu sterben? Also wäre die bei dir da, wenn es heißt, so, okay, morgen bist du nicht mehr da, würdest du sagen, kein Problem? hast ja eine Familie, eine gewisse Verantwortung. Mhm,
ja, es gibt keinen Tod und es gibt kein Leben. Das hier, von was ich versuche anzudeuten, was man nicht andeuten kann, und das ist auch schon dies, dass man es nicht andeuten kann, das kennt keine Geburt und keinen Tod. Es ist ohne Zweites. Man hat Ramana Maharshi gefragt, wo geht ihr hin, wenn ihr tot seid? Nirgendwo, ich bin hier. Das hier, was wir glauben zu spüren, spüren wir nicht, sind wir nicht. Das ist die einzigste Realität. Es gibt nichts anderes. Die Toten auf dem Friedhof liegen keine Toten. Das ist das hier, es gibt nur das. Alles, was wir Tod und Leben nennen, das ist das hier, es gibt nur das. Es gibt keine Angst vorm Tod. Angst vorm Tod ist das. Aber um genau auf deine Frage einzugehen, sie bringt ein Paradox mit sich, was das ich überhaupt nicht hören mag. Und trotzdem sage ich es.
Okay, ich bin gespannt.
Und zwar, hier ist 0% Angst vor dem Tod. Weil hier klar ist, ohne klar zu sein, es gibt keinen Tod. Es gibt kein Leben. Es gibt keine Wiedergeburt, es gibt keinen Tiefschlaf, es gibt keine Traumphase. Es gibt nur das hier, das scheinbar als all diese Zustände passiert, aber doch dies ist und bleibt. Einfach nur dies. Aber einfach nur dies heißt bedingungslose Liebe. Und bedingungslose Liebe hat keine Bedingungen. Es ist kein Vertrag. Das heißt, diese bedingungslose Liebe passiert hier so, dass wenn jetzt ich die Möglichkeit habe, mein Leben so lang wie möglich als Vincenzo, als dieser Körper zu haben oder zu halten oder wie wir es jetzt auch nennen möchten, auf der persönlichen Ebene zu haben, dass ich das tun würde. Das heißt, dass ich jetzt sage, ich möchte gerne so alt und gesund wie möglich sein und werden und dabei noch so fit wie möglich bleiben, den Körper pflegen. Und dann sagt das gedankliche Ich, ja, hier stimmt irgendwas nicht. Erst sagt er hat keine Angst vor dem Tod, dann sagt er, es gibt gar keinen Tod. Und auf einmal sagt er, er würde alles tun, um so alt wie möglich werden zu wollen. Wie passt das zusammen? Es ist das, was ist. Es ist diese bedingungslose Liebe. Die weiß, nichts ist hier passiert, da ist nur das. Und sie ist in sich selbst verliebt, weil sie Liebe ist. Also es gibt keine zwei Selbst, die sich ineinander verlieben können. Das ist nochmal bildlich gesprochen. Dieses Selbst, dieses Sein, dieses Nichts ist Liebe. Und man könnte bildlich sagen, es liebt sich selbst, als sich selbst, aus sich selbst, durch sich selbst und so weiter. Und dann passiert es einfach so, können wir das Wort scheinbar als Kommunikationsbrücke nehmen, dass der Vincenzo auf seinen Körper achtet und er hat Familie und will so alt und gesund bleiben und so alt wie möglich halt werden in dem Sinne. Und das gedankliche Ich, dass es das dann nicht verstehen kann, es für unlogisch hält, ist auch das schon. Nehmen wir Beispiel Ramana Maharshi, der hat einen Tumor entdeckt. Mhm. Da hat er auch nicht gesagt, ja, ich gehe eh nirgendwo hin, also lasse mir ihn drin. Okay, dann schneide ihn raus. Vielleicht funktioniert es. Krishnamurti mit 80 Jahren hat Krebs gehabt. Der hat dann auch gesagt, ja, okay, nichts ist hier passiert, aber dann ist er zu einem Heiler gegangen, der hat ihm Homöopathie gegeben. Die Ärzte haben ihn schon für tot erklärt, haben gesagt, vielleicht noch ein paar Monate. Er hat gesagt, auf einmal mit 80 Jahren, ich fühle mich wieder wie ein 16-Jähriger und ist noch über 90 alt geworden, also noch über 10 Jahre. Bedingungslose Liebe heißt nicht, ich bin erleuchtet, ich bin erwacht, das ist alles Maya, alles Illusion, dann gehe ich jetzt. Da ist noch ein Zentrum, da ist noch jemand, der auf Logik besteht. Das hier, bedingungslose Liebe, ist Logik und Unlogik gleichzeitig. Bedingungslosheit. Das heißt, nichts ist hier passiert und dieses Nichts passiert jetzt als Leben, das Leben ist schön und wenn irgendwie die Möglichkeit besteht, dann besteht sie, wenn nicht, ist auch gut. Also es gibt weiterhin Vorlieben und Abneigungen, es gibt immer noch erste Wahl, okay, dann zweite Wahl, okay, dann dritte Wahl, aber das wird nicht mehr so empfunden. Das kann so von anderen beobachtet werden und so interpretiert werden. Hm. Das besteht weiterhin. Nur weil man weiß, es gibt keinen Tod, will man trotzdem nicht sterben. Aber falls man dann stirbt, weiß man, dass es keinen Tod gibt. So sieht es dann aus. Aber für denjenigen selber, der nicht mehr ein derjenige ist, wo nur das klar ist, festhalten bitte, ist dann nur dasselbe. Da macht es keinen Unterschied, ob man jetzt stirbt oder in 1000 Jahren stirbt, ob man sein Leben verlängert mit einer OP oder mit irgendwelchen Heilmethoden, ob man sich widerspricht, ob man logisch redet, da ist nur dasselbe. Da ist nur das hier. Und dann steht man auf, man geht arbeiten, man putzt Zähne, man diskutiert, man gibt ein Interview. Nach außen hin sieht es so aus, als ob das hier noch passiert als etwas. Aber so ist es nicht. Hier ist wirklich nur das. Und das alles so passiert, passiert so, weil das das ist. Und weil das das ist, passiert alles so. Genauer kann man es nicht erklären. Der Verstand hat keinen Zugang dazu. Aber wenn es passiert, dann weiß man, dass nichts passiert ist. Und dann ist also noch diese Liebe, das Gesuchte, das, was ohne Zweites ist, was sich selbst noch nicht mal kennt, weil es ohne Zweites ist. Und dann gibt es weder Leben noch Tod, noch ein Leben auf relative Ebene verlängern wollen, noch ein Widersprechen. Es ist einfach nur das, es ist einfach nur noch Liebe da. Bedingungslose Liebe, die nicht immer logisch sein muss und nachzuvollziehen sein muss.
Würdest du dann sagen, dass Leben und Tod gleichwertig ist?
Dasselbe.
Dasselbe sogar.
Aber dazu hat das Ich keinen Zugang. Das gedankliche Ich kann jetzt sagen, der hat nicht alle Tasten im Schrank. Das gedankliche Ich ist ja das, was ich sage, auf relativer Ebene, kommt aus dieser spürbaren Einheit. Das, wie der Verstand jetzt hier benutzt wird, er funktioniert mit dieser Frequenz aus der spürbaren Einheit, wenn man das jetzt mal bildlich darstellt. Das ist natürlich nur eine Geschichte. Und wenn diese Einheit, was Sein, was Liebe, was Weisheit, was Wissen ist, kontrahiert ist, dann ist das Ich, sage ich mal, vollkommen in seiner Starre, in seiner Feste und kennt nur Logik. Und dann sagt es, nein, das stimmt nicht, was da sagt. Leben heißt, wir laufen alle rum und machen Party, und Tod heißt nichts, Dunkelheit,
Friedhof,
verfaulen, verbrennen, Asche. Ist kein Zugang da. Aber wenn der Zugang aufgeht, langsam, der Friede kommt, dann kontrahiert er, dann öffnet er, mal ist er da, mal nicht, mal mehr, mal weniger, dann kommt diese Ahnung und der Verstand fängt schon an, mit mehr Effizienz zu arbeiten. Und dann kann er schon auf der logischen Ebene, können schon Dinge sogar anders interpretiert werden. Da ist mehr Öffnung, mehr Toleranz für solche Impulse. Und es gibt nicht den besten Impuls. Bei einem sagst du, du bist das, was Erleuchtung ist, und dann macht es bei dem Peng. Und bei dem anderen sagst du, nichts ist hier passiert, es macht Peng. Also es gibt nicht die besseren Impulse, die bessere Lehrstruktur. Aber in beiden Fällen gleichzeitig, desto mehr eine Öffnung für das stattfindet, was nichts ist und gleichzeitig ohne Zweites ist, also alles und nichts ist, desto mehr kommt das Nachempfinden, aber nicht aus einer Person, aus einem Ich, sondern, ja, wie soll man es nennen, aus sich selbst heraus, dass alles alles ist. Es gibt nur alles, was ist. Und irgendwann kommt ein Punkt, der keiner mehr ist, wo klar ist, ohne klar zu sein, das, was wir glauben zu spüren, was wir glauben sein zu müssen oder sein zu können, und irgendwann kommt dieser Knall und dann wissen wir es. Das alles ist in Wahrheit diese bedingungslose Liebe, diese Süße, das, weshalb wir morgens das Gefühl haben, aufzustehen. Alles, was der Mensch will, will er nur aus einem Grund. Er will glücklich sein. Mhm. Jeder Mensch will nur etwas, weil er glücklich sein will. Ein Mensch, der voller Hass ist, warum will er mehr Hass haben? Weil er identifiziert damit ist. Und warum will er dann mehr Hass haben? Warum? Weil er glaubt, dass er dadurch Befriedigung hat und glücklich sein wird. Selbst ein Mensch, der wütend ist, will mehr Wut haben, weil er sich davon
verspricht.
Mehr Glück, mehr Wut, mehr Befriedigung. Auf allen Ebenen wollen die Menschen nur eine Sache: glücklich sein. Und glücklich sein kann man nicht, solange man glaubt, man ist ein Zentrum, was höchstens 100 Jahre alt wird, dann stirbt, vielleicht wiedergeboren wird, als was auch immer. Und diese Auf und Abs und mit diesem Loch und diese Erleuchtung hin und her, das ist alleine vom Stress her, was man da auf sich lädt, gar nicht möglich. Und dann diese Erkenntnis, die spontan, plötzlich oder nach und nach sich einstellen kann, hier, wow. Da ist ein hundertprozentiges Wissen, Sein. Das ist nicht mehr, okay, jetzt weiß ich es, jetzt glaub ich es. Nein, das ist hundertprozentig, also so, pass auf, so überzeugt du jetzt davon bist, ein Mensch zu sein, noch viel mehr bist du nachher davon überzeugt, das zu sein. Obwohl das noch total viel zu wenig ist. Also es ist schon viel zu schwach gewesen gerade. Also wenn einer 100% von was überzeugt ist, das übertrifft alles. Da kann dir die ganze Welt, da können alle Götter, wie du es auch nennen willst, da können alle Gurus und Lehrer kommen und sagen, nein, nein, das ist es nicht, das ist es nicht, nein, nein. Hier rein, da raus. Das ist ein Wissen, was unbezweifelbar ist, worüber man nicht diskutieren kann. Und selbst wenn man diskutiert, ist schon das Diskutieren das. Und das ist Liebe, das ist Friede, das ist Erfüllung. Und dieses Göttliche, dieses Sein kennt keinen Fehler, macht keinen Fehler. Es ist bedingungslos, es kennt keinen Tod, keine Geburt, kein Wiedergeburt. Und es ist einfach das. Aber auf der relativen Ebene sagt man dann, der Lehrer ist gerade gestorben, er wird beerdigt, er wird verbrannt. Ich dachte, es gibt keinen Tod. Der physische Körper stirbt. Vielleicht irgendwelche Anteile lösen sich auf und verbinden sich neu mit anderen Anteilen und dann findet sowas wie Wiedergeburt statt. Ja, guck da, vielleicht so Wiedergeburt hier. Passt doch alles. Was meint der Vincenzo? Ja, liebe Menschen, was ist es denn alles? Was ist denn Tod, Begraben, Verbrennen, Wiedergeburt, Tiefschlaf? Was ist das alles denn? Das kann spürbar gewusst werden. Aber dieses Spüren ist keine Emotion. Es ist keine Errungenschaft. Es ist nicht etwas, was man beschreiben, haben oder verlieren kann oder aneignen kann. Wenn es klar ist, ohne klar zu sein, weiß man, ist es ohne Zweites. Das heißt, die Welt bleibt, wie sie ist. Das menschliche Funktionieren, der Weg, der menschliche Ablauf, das Universum bleibt 1:1. Aber man weiß dann, was dieses 1:1 sein ist. Man weiß dann, was die Welt und der Wandel ist. Das, was ist und nicht ist, das hier. Und das ist Liebe, das ist bedingungslose Liebe. Da ist kein Platz für ein Ich, das erleuchtet ist, was es geschafft hat und anderen dann hilft, dahin zu kommen. Scheinbar vielleicht, aber nicht wirklich.
Wenn ich dich vorher richtig verstanden habe, hast du gesagt, dass all das hier, also jetzt der Körper, der Tisch, der Boden, alles nur sein kann, weil es eben das eine gibt oder so ähnlich. Also das, mich gäbe es nicht, wenn es das Selbst nicht gäbe.
Schau, das eine, was man nicht benennen kann, was ohne Zweites ist, das Unbegreifliche, das ist die einzige Realität, könnte man sagen. Es ist die Natur von allem. Und da sie so ist, wie sie ist, ist alles so, wie es ist. In Wahrheit, wenn man es noch genauer sagen will, gibt es nur das. Und das kann der Verstand nicht verstehen. Der Verstand kennt Form und Leere. Und der Verstand kann nicht verstehen, dass Leere und Form dasselbe ist. Nicht das Gleiche, dasselbe. Form ist Leere, Leere ist Form. War das Diamant-Sutra von Buddha. Und das ist das. Alles, was hier ist, ist das. Und somit könnte man sagen, ist hier nur noch das, dass scheinbar als alles passiert und doch dies ist und bleibt.
Ich möchte noch ein direktes Beispiel wieder nehmen aus meinem Leben. Und zwar habe ich ja einen kleinen Sohn und ich schlafe hin und wieder sehr schlecht, vor allem dann, wenn er krank ist. Mhm. Und ich habe gemerkt, eben wenn ich nicht in die Tiefschlafphase komme, also wenn ich eigentlich nur träume oder halt irgendwie wach bin, das ist so schrecklich. Ja. Also ja. Und ich bin dann immer so dankbar, wenn ich einfach, man kann sich ja nicht wirklich daran erinnern, wo man dann war oder man war dann einfach nicht da. Also diese Phase, wo einfach die totale Abwesenheit von einem selber ist, die ist so göttlich. Also die ist so, ich bin da immer so dankbar, wenn das mal wieder passiert. Weil daraus habe ich das Gefühl, erhalte ich eigentlich die ganze Energie. Und das finde ich irgendwie schon absurd, weil ja, es macht einem so klar, dass man, das ist irgendwie wie so eine Grundlage, die man eigentlich jetzt im Alltag, merke ich nicht, also anscheinend ist ja diese Ebene ja auch da, aber ich kann sie nicht wahrnehmen. Aber würde diese Ebene entrissen werden, ist man ein totales Wrack. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Es ist leider nicht geklappt, mit dieses, dass das eine die Bedingung ist und das andere sein kann. So habe ich das gemeint. Also das war für mich jetzt so der Lebenssaft. Und es ist mir erst bewusst, seitdem ich eben Mutter bin, wie wichtig diese Abwesenheit von mir selber ist. Würde ich echt total verrückt werden.
Ja.
Oder werde ich teilweise auch, wenn es halt jetzt über mehrere Nächte oder Wochen sogar geht, dass ich einfach kaum schlafe, wenn er mal irgendwie länger krank ist oder so.
Ja, man könnte es jetzt technisch sagen, nehmen wir mal eine Zahl, wenn man Energie, nehmen wir mal 100% ist sie, und dann der Verstand saugt ca. 80% ab mit dem Denken, dem zwanghaften Denken. Da bleibt 20% über für den Alltag. Und 20% ist dann das, was wir normal nennen. Und das ist Relation gesehen recht wenig. Mhm. Die einen kommen ein bisschen besser klar, die anderen ein bisschen weniger. Und je nachdem kann man es eh nicht so pauschal sagen. Also gibt ja immer wieder Momente im Alltag, wo man dann auch in diese Lücken fällt oder sich mehr Energie zur Verfügung steht. Ne? So mal bildlich als Richtlinie. Und danach ist der Körper abends sehr kaputt oder müde, je nachdem, was für ein Tag es war. Und dann nachts in dieser Tiefschlafzone, wo alle Systeme ausfallen, die Energie absaugen könnte, kehrt man praktisch zurück in die Quelle und man könnte es wirklich sagen, dann tankt man da wieder 100% auf, man frischt sich wieder auf für den nächsten Tag und dann geht es von vorne los, dann geht es wieder das Absaugen und so ist es dann ein Kreislauf. Wenn man dann einmal nicht geschlafen hat oder nicht gut in diese Tiefschlafphase kam, so dann ist man am nächsten Tag ausgelaugt und müde. Das heißt, 8 Stunden Schlaf ist wertlos, oder fast wertlos, wenn man nicht in die Tiefschlafphase kam. Wenn man aber 2-3 Stunden Tiefschlafphase hatte, würde das mehr wert sein als 8 Stunden hin und her und wachen. So kann man das mal technisch so bildlich stehen lassen. Es ist alles nicht ganz korrekt, aber wir können es mal so stehen lassen. Und wenn jetzt das passiert, was in Wahrheit nicht passieren kann, weil es bereits ohne Zweites ist, nennen wir es Erwachen. Mhm. Ich bevorzuge immer, es so auszusprechen, dass das Ich es nicht greifen kann, deswegen eher diesen paradoxen Stil, dann hast du nicht diesen enormen Energieabzug auf dieser Ebene. Dann reduzieren sich die Gedankengänge, es ist mehr Energie da, der Körper hat mehr Power, die Gedanken sind kreativer. Die Werkzeuge, die man nennen könnte, das Denken, Fühlen und Handeln, ist aufeinander abgestimmt mit mehr Power, mehr Energie, weil sie ja nicht mehr unnötig abgezogen wird für vom zwanghaften Denken. Die Gesundheit ist gegeben, die vollständige Gesundheit hat nun die Chance, sich durchzusetzen, weil im Körper der Energiefluss die Heilung antreibt. Denn Gesundheit, ein gesunder Körper, ist der natürliche Zustand auf der relativen Ebene. Krank sein ist immer ein Zeichen von Identifikation. Außer natürlich, wenn es im Rahmen der Möglichkeit gibt es auch mal eine Erkältung, mal Zahnschmerzen, mal wechselt das Wetter. Aber so im Großen jetzt, diese chronischen Krankheiten resultieren überwiegend über Konditionierungen im Kopf. Können natürlich auch über die DNA vererbt worden sein. Aber DNA verändert sich. Wenn meine Großeltern alle eine DNA hatten, in dieser Form und die chronischen Krankheiten hatte, wird das mitvererbt übers Blut immer weiter und dann habe ich auch die Veranlagung dazu. Mhm. Und wenn hier jetzt Erwachen in dem Sinne passiert und dann dieser Energiestrom durch den Körper fließt und die Zellen umbaut, wird auch die DNA umgebaut, dann kann sein, dass hier bestimmte Veranlagungen nicht zum Durchbruch kommen oder vielleicht auf ein Minimum abgemildert werden, sodass hier ein gesundes Leben auf der physischen Ebene möglich ist bis ins hohe Alter. Das kann sich alles so zeigen. Das sind alles Möglichkeiten. Ne? Kann, muss nicht, kann. Aber in allen Fällen wird man wissen, nicht hier, sondern hier, dass das alles das ist, was man vorher glaubte, anzustreben oder zu suchen. Das Sein. Und um auf das Beispiel nochmal kurz zurückzukommen mit dem Tiefschlaf, der wird halt gebraucht, um wieder das System aufzutanken, weil diese vielen Lecks durch Identifikation den Körper aussaugen. Und desto bewusster ein Mensch wird, desto mehr Energie behält er, desto mehr Power hat er, weil er sich nicht mehr so von den ganzen Gedanken und zwanghaften Denken in dem Sinne so aussaugen lässt, weil das kostet ja viel Energie die ganze Zeit. Ein Gedanke, der nächste, die emotionale Ladung und hier, das ist ja alles auf relativer Ebene gesprochen Energieverschwendung teilweise, ne, wenn man es so sieht. Und das sind dann so bildliche Richtlinien, die ich gerade einfach mal anspreche. Aber in Wahrheit ist alles, was ich gerade gesagt habe, das, wozu das Ich, also das Ich hat zu all dem, was ich als Wahrheit hier gerade benennen möchte, keinen Zugang. In Wahrheit ist das alles, das hier, was du glaubst gerade zu spüren und zu vertiefen. Es gibt nämlich nur das. Und das kann dann scheinbar passieren als ein Weg mit diesen Belichtungen, mit diesen Klärungen, mit diesen Richtlinien, mit diesen sogenannten Schablonen einfach mal jetzt als ein Bild, um etwas mal so intellektuell rüberbringen zu können. Das alles ist das. Und das ist der Zauber. Dass ich hoffe darauf, dass es Erleuchtung erlangt, dass es es greifen kann, sagen kann, hier, ich hab's, so, ich tue es in die Schublade, morgen brauche ich es, da gebe ich Satsang, so, jetzt nehme ich die Erleuchtung raus, so, Eintritt zahlen, bitteschön, nach Hause und zack, wieder rein, bis zum nächsten Mal. Das wird nicht passieren. Diese Identifikation ist nicht gedanklicher Natur allein, dass man sagt, okay, ich bin identifiziert, das ist nur ein Glaube, jetzt mache ich NLP, ich bin nicht identifiziert, ich bin nicht, bla bla bla. Nein, es wird energetisch so gehalten, dass man 100% von überzeugt ist und es so empfindet, ich bin das hier und nicht das da und hier ist ein Loch und das kann ich nicht füllen mit dem ganzen Geld und Erfahrungen. Und selbst auf der Spiritualität mit diesen ekstatischen Zuständen, wumm, super, wow, und dann wieder tschupp, oh, wieder weg. Und selbst wenn das Energetische vielleicht mal wochenlang hält oder von mir aus permanent da ist, solange da noch ein subtiles Zentrum ist, es ist still. Der Frieden ist da. Aber da ist immer noch ein Zentrum von ich erfahre das, ich empfinde das, so ist es gerade. Solange das besteht, ist da einfach Leid und Unglück. Und solange gibt es Leben und Tod und Wiedergeburt und so weiter. Und wenn das... Und dazu gibt es keinen Weg. Aber alle Wege sind das. Deswegen würde ich niemals sagen... Nein, Meditation auf gar keinen Fall. Damit stärkst du das Ich. Nein, würde ich nicht sagen. Wenn du meditieren willst, meditier. Wenn es dir hilft, dann ist es halt so. Dann ist das einfach das, das bei dir als ein spiritueller Prozess oder Weg passiert und das sich dann als dieser Weg so ankündigt. Und wenn es dann klar ist, ohne klar zu sein, weißt du, dass der Weg das Ziel schon war. Was soll es da gut oder Schlechtes geben? Warum sollte weiter schlechter als ab weiter sein oder umgekehrt? Wozu? Da ist nur dasselbe, das scheinbar als Milliarden passiert und doch dasselbe ist und bleibt. Wenn einer sagt, ich kann damit aber nichts anfangen, ich kann damit, ich, nichts anfangen, dann mach das, mit was du was anfangen kannst. Sing ein Mantra, mach einen Handstand, mach Yoga. Ja, dann fühle ich mich besser. Mach's bitte. Und dann fühlst du dich immer besser mit deinen Übungen und besser. Und der Friede kommt, es wird immer besser. Und irgendwann mal merkst du, da kommt gar kein Frieden, da geht keiner, es gibt keine Übungen, es gibt nur das. Und dann machst du weiter Yoga und machst vielleicht weiter aus Hobby deine ganzen Hobbys, denen du dann nachgehst. Aber als Liebe, das ist dann Liebe. Du bist Liebe und das, was du scheinbar getan hast, ist Liebe. Einfach nur noch bedingungslose, nicht bedingte. Das muss logisch sein, das klingt unlogisch, das darf nicht so sein, das sollte so sein, das verstehe ich nicht, verrückt, nein. Bedingungslose Liebe. Sein ohne zu sein. Schauen ohne zu schauen. Wirken ohne zu wirken. Einfach nur bedingungslose Liebe, die ist und nicht ist gleichzeitig. Dann geht man sich ein Eis kaufen, dann fährt man in Urlaub, dann reist man mit der Familie, man geht arbeiten, man zankt sich mit seinem Partner. Aber meistens, wenn das klar ist hier, ohne klar zu sein, harmonisiert sich alles. Wenn man nervös und hektisch ist, dann kriegt man vielleicht Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, im Körper ist die Energie blockiert und dann fühlt man sich unwohl, man wird krank. Und wenn man entspannt ist und der Frieden da ist, löst sich das Körpergefühl auf. Du hast gar nicht mehr die Empfindung, einen Körper zu haben. Das ist nur noch dieser Energiestrom, dieses Sein, diese Lebendigkeit, wie du es nennen willst, dieses Nichts. Das ist nur noch das, das Körpergefühl ist aufgehoben. Das heißt, ein gesunder Körper heißt, das Körpergefühl aufzählen. Den Kopf, den merkst du jetzt nicht. Nur wenn du Kopfschmerzen hast, merkst du, dass du im Kopf hast. Das heißt, der Kopf ist gesund, wenn du nicht mehr merkst. Der Körper ist gesund, wenn du nicht mehr merkst. Und das Gleiche passiert dann im Außen. Was sagte Jesus? Wie innen, so außen. Weil es nur dasselbe gibt, was scheinbar als innen und außen passiert und doch dasselbe ist und bleibt. Und jetzt kommt das Verrückte. Der Körper ist gesund, wenn du nicht mehr merkst. Das Leben ist vollkommen, wenn du es nicht mehr merkst. Und was bleibt dann übrig? Was ich die ganze Zeit versuche anzudeuten mit den Worten, die es nicht treffen können. Nichts ist hier passiert. Der Körper ist da, das Leben ist da. Aber das Bewusstsein ruht auf das, was ohne Zweites ist. Bildlich gesprochen. In Wahrheit gibt es kein Ruhen auf das, was ohne Zweites ist. Es ist schon wieder ein Konzept, was auch dies ist. Nur noch dies. All die Worte, die ich benutze, um etwas anzudeuten, was man nicht andeuten kann, all die Worte, die es nicht treffen, sind schon das. Das Leben ist Man merkt das Leben nicht mehr, man merkt den Körper nicht mehr. Dann kann man auch keinen Tod mehr bemerken. Wenn man das Leben nicht mehr bemerkt, bemerkt man auch keinen Tod mehr.
Das hört sich so an, als wäre alles, was man bemerkt, eine Störung. Vom
Auf gedanklicher Ebene hast du es gerade perfekt gesagt. Sobald man etwas bemerkt, ist es eine Störung. Auf gedanklicher Ebene ist es perfekt. Deswegen sagte auch Jesus, lass die Toten begraben. Komm mit mir ins ewige Leben. Wenn du das ewige Leben leben willst, musst du dieses aufgeben. Bildlich gesprochen, hast du es genau getroffen. Sobald du den Körper merkst, ist schon eine Störung da. Sobald du das Gefühl hast, am Leben zu sein, ist die Störung da und du kannst sterben. Aber wenn du das so verinnerlichst, dann heißt das schon, dass da eine gewisse Erfahrung, Bewusstseinszustand schon da ist, der, könnte man bildlich sagen, angehoben ist. Aber es bleibt ein Zentrum übrig, das sich all dessen gewahr ist. Also logisch ist es einwandfrei, was du sagst. Und darauf wollte ich letztendlich mit diesem bildlichen Gleichnis hinaus. Aber es bleibt ein Zentrum übrig, dass das alles oder dem allen gewahr ist. Hm. Wenn das noch verschwindet, kann ich nicht mehr sprechen. Gleichzeitig, wenn ich dann weiterspreche, ist es auch das. Und dann sind wir wieder bei hier. Nichts ist hier passiert. Bedingungslose Liebe. Das, was ohne Zweites ist. Das, was das Ich nicht hören will und gleichzeitig ist.
Wie eine Gleichung irgendwie. Also man, egal von welcher Seite ich versuche, eine Frage zu stellen, letzten Endes wird das immer wieder aufgelöst. Dass immer das Nichts oder der spürbare Frieden oder was auch immer übrig bleibt. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich glaube irgendwie weiterzukommen, wenn ich den Beobachter irgendwie angeschalten habe und dann kann ich vielleicht die Emotion halten, sie wird nicht ausagiert, so, dann denke ich, ich komme weiter. Nein, aber das ist eigentlich ja auch wieder ein Konzept, irgendwie dieses Weiterzukommen. Aber selbst das ist ja auch wieder der spürbare Frieden. Und also weißt du, was ich meine? Es ist irgendwie immer ein, ich denke immer, jetzt habe ich es, aber nee, jetzt bin ich ja wieder im Konzept. Aber wenn ich darauf wiederkomme, dann ist es ja auch wieder der spürbare Frieden. Also sowohl das Weiterkommen als auch das Denken, dass man weiterkommt, auch wenn das Ich verschwindet, wenn es noch da ist. Also irgendwie ist es ja...
Lehren ohne zu lehren. Sein ohne zu sein.
Es hat, nie kommt Buddha, nicht aus irgendwie. Also.
Es hat nie einen Buddha gegeben, der die Welt betreten hat und der die Menschen gelehrt hat. Hat er die Wahrheit gesagt. Hier, alles, was je ist, war und sein wird. Hier vibriert es gerade vor Lebendigkeit. All die Lehrer, die vor 1000 Jahren, vor hunderten von Jahren gelehrt haben, die haben nie gelebt. Die sind nie gestorben. Hier, das, was du glaubst zu spüren. Die Lehrer, die in 200 Jahren Satsang geben werden, ich sehe sie schon, hier sind sie, da, hier, vor dir, da, hier. Das, was du glaubst zu spüren. Der Vincenzo ist verrückt. Hier. Der das behauptet, hier. Einfach nur dies. Es ist ein Verrücken. Aus der Position der Förmlichkeit, der Form. Es gibt nur die Form und es gibt Trennung. Rückt man raus, verrückt in die Unendlichkeit. Und das ist noch ein bildliches Beispiel, was relativ bedingt ist, was immer noch ein Zentrum haben muss, dass man diese Verschiebung bemerkt. Was ich versuche anzudeuten, ist, dass es keine Verschiebung, kein Nichts, kein Alles, kein Zentrum und kein Scheinbar gibt. Und kein irgendwas gibt. Und gleichzeitig gibt es alles, was es gibt, aber als das. Der Tisch, den gibt es als das. Also es gibt die Materie, es gibt die Luft, das ist fest, das ist weich oder transparent, wie man es nennen möchte. Und in Wahrheit ist es beides das. Es ist wie mit dem Gold. Du kannst aus einer Goldmasse alles formen, was du willst. Ein Haus, ein Ring, ein Engel. Aber die Form gibt es nicht wirklich, da ist nur reines Gold. Du kannst nicht sagen, oh, du hast einen schönen Engel aus Gold, gib mir den Engel und du behalt das Gold. Nein, es gibt keinen Engel da, da ist nur Gold, das scheinbar die Form eines Engels annimmt. Der Engel ist das Gold und das Gold ist der Engel. Du kannst diese beiden Dinge nicht trennen, weil da ist kein Engel als Form extra Schablone und dann gießt du da Gold rein. Nein, ich sagte, du nimmst nur Gold und formst daraus was. Da ist nichts anderes außer Gold, das dann die Form annimmt. Also ist die Form zu 100% Gold und das Gold ist zu 100% die Form. Und wenn man es ganz streng nimmt, ist da gar keine Form. Da ist einfach nur Gold, das scheinbar eine Form annimmt. Da ist einfach nur Gold. Ein Mensch, der noch nie eine Form gesehen hat, weiß dann einfach nur das Gold. Jemand, der nicht die Form kennt, eines Engels als Beispiel, der sieht dann einfach nur die Form. Der ist einfach das Gold. Entschuldigung, der ist einfach nur das Gold. Egal welche Form man aus Gold kreiert, der ist nur Gold, das scheinbar Form annimmt. Und dieses Gold symbolisch in dem Beispiel steht für das hier, was du glaubst zu spüren, was du glaubst zu sein oder zu werden. In Wahrheit gibt es nur das. Ich könnte jetzt sagen, du bist das. Aber dann in dir sofort kommt das Ich und ich greife zu, ich bin das schon, ich brauche nicht mehr suchen. Und schon ist das Ich wieder gestärkt. Was wäre das? Auch das, was scheinbar als Ich-Stärkung passiert. Das ist bedingungslose Liebe. Die kann als Ich-Stärkung passieren, die kann als Ich-Verzweiflung passieren. Das hier ist bedingungslose Liebe. Hier, das eine Sein, das eine Gold, egal welche Form es annimmt, das ist nur Sein. Hier Sein als Tisch sein, als Lampe sein, als Mensch sein, als Boden sein.
Ich fand es gerade interessant, dass du dich versprochen hast, weil ich habe mich gefragt, wie das bei Kindern ist, ob die quasi zuerst eben das Gold sehen und dann sehen sie eine Form und dann sehen sie den Engel. Also es in dem Beispiel mit dem, weil genau, das eben zuerst ist es vielleicht eben nur das Gold und dann sieht man von, das ist ja irgendwie eine Form und dann es ist sogar nicht nur irgendwie eine Form, sondern es ist sogar eine ganz bestimmte Form, nämlich ein Engel. Und dass man durch dieses immer, durch diese Unterscheidung, der Verstand ist ja eigentlich ein Instrument der Unterscheidung, also um unterscheiden zu können. Und sonst wäre ja auch keine Kommunikation oder irgendwas möglich, weil wenn keine Unterscheidung ist, dann mit wem willst du dann,
was willst du dann sprechen? Genau, richtig. Ja. Das ist ein Werkzeug, das man braucht, um Mensch sein zu können. Mensch sein. Also das Sein, das als Mensch scheinbar passiert, aber Sein bleibt, Mensch sein, braucht den Verstand als Werkzeug, um in dieser Welt als Mensch funktionieren zu können, was in Wahrheit alles schon das ist. Richtig. Und ein Kind, was vielleicht, so ein ganz kleines Kind, unter 3, was vielleicht die Formen intellektuell noch nicht versteht, sieht dann vielleicht die Form, kann sie aber intellektuell noch nicht definieren, sagt, das ist ein Engel, das ist das, weil sie Begriffe nicht kennen, und sieht dann vielleicht einfach nur diese Form, also dieses Gold und diese Form, und dann langsam nach und nach fängt es dann an, alles zu kommentieren in so einem Prozess. Das kann natürlich passieren, das wird letztendlich so passieren, aber es ist alles dasselbe, es ist alles das Sein. Man kann das gleiche Beispiel auch mit dem stillliegenden See nehmen. Das ist ein See, der ist still und dann schlägt er Wellen. Alle Wellen, die je sind, waren und sein werden, sind schon da als das stillliegende Wasser. Und somit, wenn was passiert, passiert im Endeffekt nichts, weil da ist nur dieser stillliegende See, der sich scheinbar bewegt. Aber die Wellen sind keine Manifestation. Da ist einfach nur Wasser, das sich bewegt in dem Fall. Somit ist alles schon passiert. Und dieses Wasser ist auch ein Symbol wie das Gold für das hier. Und es spielt keine Rolle, welche Wellen kommen. Es ist immer der eine See. Und so gibt es auch keine Zeit. Vorgestern waren die Wellen da, in 100 Jahren werden die Wellen aus diesem einen Wasser passieren, weil der Wind in 100 Jahren anders sein wird. Nein, alle Wellen, die je sind, waren und sein werden, sind gleichzeitig jetzt hier still da am Liegen. Und in Wahrheit gibt es keine Wellen und keinen See, da ist nur Wasser. Und dann sind wir wieder hier angekommen. Es gibt kein Gold, also die Goldmasse, egal welche Form sie annimmt, ist immer nur das eine Gold. Gold bleibt Gold, ob es die Form eines Engels oder eines Teufels annimmt. Die Form ist Illusion, da ist nur Gold. Aber wenn Gold als Form passiert, bleibt es Gold. Wenn das hier, was wir glauben zu spüren, was in Wahrheit Sein ist, als Tisch passiert, bleibt es Sein.
Und ich habe trotzdem jetzt zum Beispiel bei meinem Baby den Wunsch, dass ich das irgendwie unterstützen kann, dass er eben nicht durch diese Unterscheidung, die ja dann wahrscheinlich irgendwann mal passiert, dass er dann diesen Kontakt verliert zu dem spürbaren Frieden. Mhm. Würdest du dann sagen, ja, lass doch, also lass das doch, ist doch auch okay? Oder sagst du, nee, also du kannst schon was dafür tun, dass es dein Kind unterstützen, damit der Kontakt einfach da bleibt.
Das ist eine sehr schöne und sehr wichtige Frage und ich finde das auch super, dass du das ansprichst. Das ist so, Kinder, die sollten da drin auf jeden Fall gefördert sein und werden, denn die Kinder haben den Zugang, ganz leicht, ganz natürlich. Und dann ab dem dritten Lebensjahr fängt das Ich an. Das kann man nicht verhindern. Mhm. Vielleicht bei manchen zögert man es ein bisschen hinaus, vielleicht ein Jahr später, aber das ist nicht zu verhindern. Das ist einfach so eine Art Spielregel, könnte man sagen. Das in Wahrheit schon das ist. Der Himmel ist blau, die Wiese ist grün und der Mensch hat zwei Beine und die Identifikation findet irgendwann statt. Okay. So, aber sie muss nicht so vollständig stattfinden, so nach dem Motto, so stark. Man kann mit einem Kind spielerisch dafür sorgen, dass dieser Zugang lange offen bleibt oder sogar geöffnet bleibt, so dass der Mensch, das Kind, was später zum Erwachsenen wird, die Möglichkeit hat, damit ständig in Verbindung zu sein oder, sage ich mal, leichter da reinzukommen oder es klingt jetzt wieder wie ein Tipp, wie eine Richtlinie, wo die Möglichkeit vielleicht in Anführungszeichen eher besteht, dass das klar sein kann, dass es nur diesen Frieden gibt und dass dann nicht dieses Leid sein muss, egal was man im Leben schafft oder nicht schafft, dass es nie genug sein wird. Diese Möglichkeit besteht und die ist meine Meinung, es muss nicht jeder tun, würde ich auf jeden Fall nutzen. Mit meiner Tochter mache ich spielerisch Übungen. Ich frage sie, guck mal, was ist das hier? Dann geht sie mit der Hand hin und sagt, ja, das ist auch das. Ich spüre hier diese Wärme, ja. Und jetzt guck mal, Papa, was ist Papa? Ja, Papa ist auch das. Und jetzt guck mal, du. Ja, und jetzt guck mal. Und dann mache ich mit ihr ein paar Übungen. Guck mal hier, spürst du es noch? Und jetzt machen wir eine ganz tolle Übung. Du sitzt da, ich sitze hier. Und ohne, dass du mit der Hand hingehst, sag mal, ob du das spürst, ohne die Hände zu benutzen. Und dann sehe ich intuitiv, man kann es nicht erklären. Man sieht es einfach dann. Ja, ich so, genau, so ist es. Ja, jetzt hast du es gerade. Das ist ein intuitiver Zauber. Man sieht, ob der andere wach ist oder nicht. Und wunderbar. Und das immer wieder und immer wieder. Und weil ich weiß, dass die ganzen Systeme, die der Mensch durchlaufen muss, Kindergarten, Schule, Universitäten, nicht darauf ausgerichtet sind. Sie dienen dazu, den Menschen funktionsfähig und brauchbar zu machen für bestimmte Zwecke. Und das wird da einfach nicht gefördert. Und deswegen finde ich sehr wichtig, dass dann die Eltern, wenn sie ihre Kinder lieben, und gesunde Eltern lieben ihre Kinder, dass das A und O ist, das mit dem Kind zu geben. Das heißt nicht nur, dass es die Zähne putzen soll, dass es gute Noten in der Schule haben soll, sondern auf jeden Fall das Wichtigste mitgeben soll, dass dieser Zugang so lange wie möglich oder so gut wie möglich, bildlich gesprochen, offen bleibt. Das ist eine ganz schöne und meiner Meinung nach wichtige Sache. Aber, jetzt muss ich natürlich aber sagen, meine Eltern hatten diesen Zugang nicht. Meine Eltern haben nicht das mit mir praktiziert oder es so empfunden. Die wussten gar nicht, dass es sowas gibt. Und dann kam es dann Anfang 20 von selber. Und damit möchte ich sagen, bedingungslose Liebe ist keine Versicherung, die man abschließt, eine Garantie kriegt. Wenn man weiß, dass die Nahrungsmittel heute alle relativ giftig sind und man die Möglichkeit hat, sollte man vielleicht biologische Sachen kaufen. Wenn man weiß, dass die ganzen Computer und Handys sehr verstrahlt sind und die Krebsrate steigt, sollte man vielleicht gucken, wie man sich mit diesen Strahlungen schützen kann, was es für alternative Produkte gibt, die man da einfach draufklebt, um das zu reduzieren oder sogar ganz umzuleiten. Und wenn man halt weiß, dass es das hier gibt in dem Sinne, dann sollte man, und man weiß, dass es das A und O ist, sollte man das seinen Kindern mitgeben. Aber eine Garantie auf relativer Ebene gibt es natürlich nicht. Immer kann. Alles, was ist, kann, muss aber nicht. Weil selbst wenn es nicht ist, ist es. Weil es ja ohne Zweifels ist. Das heißt, der Mensch, der identifiziert ist, ist nicht das Gleiche, aber dasselbe Sein, wie der scheinbare Lehrer der Satz angibt. Der scheinbare Lehrer weiß das, der scheinbare Schüler nicht. Und deswegen, wenn man geben kann, gibt man, lehrt man, macht man für seine Kinder nur das Beste. Und ich finde das super, dass du das ansprichst. Und ich stehe total dazu und kann es nur allen Eltern empfehlen, seinen Kindern. Weil was bringt es, wenn das Kind nachher das schafft, Abitur schafft, Studium schafft, in Harvard studiert und dann irgendwann mal viel Geld hat und alles hat und dann da steht und sagt, nicht genug, nicht genug. Und dann verzweifelt es, weil jemand, der vielleicht arm ist, hat noch die Hoffnung, irgendwann mal kriege ich viel Geld und dann werde ich glücklich sein. Der hat dann noch einen Sinn im Leben. Aber die Menschen, die schon das Maximum haben und immer noch nicht glücklich sind, dann ist nur noch ein Schritt bis zu Drogen oder Selbstmord oder Alkohol. Und deswegen, in dem Sinne, ist natürlich auch keine Richtlinie, aber kann so sein, wie ich es gerade sage, kann. Und deswegen, in dem Sinne, finde ich es toll, wenn man das den Kindern vermitteln kann. Aber falls jetzt jemand ein Elternpaar ist, der das hier gerade hört und das seinen Kindern nicht vermittelt hat, und die Kinder sind jetzt schon 18 und sind vielleicht gerade irgendwo auf der Straße am Rauchen und was weiß ich was am Machen, und die Eltern selber gehen regelmäßig zum Satz und denken, oh, was habe ich falsch gemacht? Nein, man kann in der bedingungslosen Liebe nichts richtig und nichts falsch machen. Das hat nichts mit einem Freischein zu tun. Damit es einen Freischein geben kann, muss es ein Ich geben, das etwas tun kann oder das nichts tun kann. Wo es kein Ich gibt, das was tun kann oder nichts tun kann, gibt es auch keinen Freischein. Da ist nur das, zu was ich keinen Zugang hat. Und das ist bedingungslose Liebe. Und wenn das nachher klar ist, aus sich selbst heraus, ohne klar zu sein, dann weiß man, was das Ich ist. Bedingungslose Liebe. Und dann ist die Sache erledigt. Für nichts und niemanden. Da ist nur noch der natürliche Zustand. Und automatisch will dieser natürliche Zustand, der dann weiter als dieses Menschsein passiert, nur das Beste für alle sogenannten lebenden Wesen, wie man es nennen möchte.
Vincenzo, ein Kollege von dir hat auch ein Kind, einen Sohn, der ein bisschen älter ist wie deine Tochter, und der war zuerst in einem freien Kindergarten und kommt jetzt in eine freie Schule. Also freie Schule heißt wirklich frei, da haben die Kinder quasi das Sagen, da können die Kinder bestimmen, was eben gemacht wird, eventuell auch gespielt wird, aber auch gelernt wird. Und ja, er erzählt da eigentlich sehr schöne Sachen drüber, und ich kann mir vorstellen, dass das die Kinder auch freier hält. Mhm. Wie ist es bei dir, wie siehst du das? Oder fängst du schon an, dich damit zu beschäftigen? Mhm. Weil Schulsystem ist unausweichlich, glaube ich.
In Deutschland.
In Deutschland.
Nicht in Österreich oder in der Schweiz.
Ja.
Ja. Ja. Die Schulpflicht ist eigentlich ein Verbrechen, weil die Tochter oder der Sohn gehört den Eltern und nicht dem Staat. Der Staat kann dich eigentlich nicht zwingen, zu tun, was du, also er kann dir eigentlich nicht sagen, was du mit deinem eigenen Blut zu tun hast oder nicht zu tun hast. Deswegen gibt es Länder, wo das halt nicht der Fall ist, aber hier in der BRD ist es so. Und dann gibt es hier natürlich Alternativen, wenn man hier lebt. Es ist natürlich auch wieder so ein zweischneidiges Schwert. Es gibt kein Rezept für jeden. Es gibt kein Heilmittel für alle Krankheiten. Gibt es schon in dem Sinne eins, aber das zeigt sich nachher relativ. In dem Fall ist es so, ich sehe auch, dass in den gewöhnlichen Schulen sind natürlich sehr in eine Richtung am Gehen. Da wird eigentlich der Mensch, das Kind in dem Fall, der Junge, das Mädchen, geformt, um später ein guter Steuerzahler zu werden. Letztendlich ist es so, auch wenn man das nicht gerne so hören möchte. Aber es hat auch seinen Platz, weil wir müssen ja alle lesen, rechnen und schreiben können. Sonst könnten wir keinen Satz angeben, sonst könnten wir nicht einkaufen gehen. Alle Menschen wären Analphabeten und so weiter. Also es muss natürlich eine Struktur geben, wo die Menschen lesen und rechnen und schreiben lernen. Und am besten noch eine Allgemeinbildung, die auch stimmig ist. Aber man kann das auch anders einem Kind beibringen. Ein Kind muss nicht von klein an schon so dressiert werden, dass es so wie ein Sklave wirklich wird und funktioniert. Man könnte ein Kind auch artgerechter, sage ich jetzt mal als Begriff, schulen und lehren. Und dann könnte es sogar besser noch all diese Dinge lernen und besser noch später funktionieren. Nur ob es dann noch so ein guter Steuerzahler wird, das ist die Frage. Und da hört man schon ganz klar raus, dass ich mich mit diesen Themen sehr gut beschäftigt habe und natürlich für alternative Schulformen bin. In anderen Ländern ist Homeschooling also was ganz Natürliches. Da kommen Lehrer hin und bringen den Kindern das bei, was sie wirklich brauchen, und dann können sie später das super. Da haben nicht Kinder schon im jüngsten Alter Nervenzusammenbrüche und weinen und sind überfordert und neurotisch, weil der Druck in der Schule und die Eltern mit ihrem Ego, mein Kind hat Abitur, nee, meins hat nur Hauptabschluss, die dann sich im Kind verwirklichen wollen und dem Kind noch mehr Druck machen. Das ist alles scheußlich, sowas. Und das passiert, weil Unbewusstheit ist halt Unbewusstheit. Auf dieser relativen Ebene spreche ich jetzt, die scheinbar passiert. Und da bin ich definitiv für. Also ich bin, man könnte mich als Alternativman bezeichnen. Im Thema Heilung, Schule, in allem. Ich kenne kaum etwas Mainstream-mäßiges, was gut ist. Meine Meinung ist das. Aus dieser scheinbaren Perspektive. Wenn vielleicht ein Mensch identifiziert ist, sagt er nein. Alles Quatsch, alles Hokuspokus, alles hier, da, so. Ja, ist beides dasselbe, beides das, warum nicht? Auf relativer Ebene macht jeder, folgt jeder seinem Herzen, jeder seiner Intuition, das ist doch nur das eine. Somit bin ich persönlich, wenn du mich als meine Meinung fragst, ich sage nicht, alle müssen das tun, aber meine Meinung, ich bin dafür. Also ich interessiere mich auch für Waldorfschule und alles und bin da auch total für das Alternative.
Hier besteht ja die Möglichkeit, dass Eltern selber Schulen gründen, ne? Und dann eben zum Beispiel mit der super Ausrichtung, wie sie gerne möchten. Das ist natürlich auch wieder mit Arbeit, geht dann viel Freizeit bei drauf.
Das zweischneidige Schwert, das wollte ich jetzt noch sagen mit dem Aber, das ist jetzt meine Meinung und es gibt viele Kinder, wo das genauso zutrifft und viele Eltern, die das jetzt auch genau nachempfinden können, was ich gerade sage. Aber jetzt müssen wir natürlich wieder den Kreis schließen. Manche Kinder können damit nicht so gut umgehen. Es kommt auf das Kind. Also generell ist für jedes Kind der alternative Weg im Schulsystem der bessere. Aber auf dieser relativen Ebene, die ein Mysterium auch darstellt, weil sie sein ist, kann es auch sein, dass ein Kind auf so eine alternative Schule geht, dort jahrelang ist, alle menschlich und artgerechten Privilegien bekommt und dann nachher später trotzdem, sage ich jetzt einfach mal, durchdreht und den Anschluss verliert in dem Sinne und genau das rauskommt, was man eigentlich verhindern wollte. Und es kann sein, dass die Kinder, die jetzt zum Beispiel wie ich in einer normalen Schule waren und die dort sehr gelitten haben, ich kam mit der Schule überhaupt nicht zurecht, überhaupt nicht. Und dass dann da auf einmal doch noch sowas wie, ich nenne es mal vorsichtig, scheinbare Heilung oder wie will man es nennen, oder scheinbare Wegfindung passiert und dass der Mensch später dann erkennt, es gibt nur Glück ohne Ursache. Also es bleibt weiterhin ein Mysterium. Es gibt nicht den Weg zum Glück, nicht den Weg zur Heilung. Es gibt nur das, was Glück und Heilung ist und das ist ohne Zweites. Also alles und nichts ist das Gesuchte. Aber aus dieser Perspektive würde ich immer dazu raten, wenn man Augen hat, soll man sehen, wenn man Ohren hat, soll man hören. Und dann mit dieser Bewusstwerdung wird man automatisch gar keine andere Wahl mehr haben. Man wird anfangen, alternative Wege auf allen Ebenen, von Nahrung bis Elektronik, bis Schulsystem, bis Allgemeinbildung. Man wird anfangen, alles zu hinterfragen. Man wird merken, nicht nur die Welt als solche ist Maya, sondern es gibt nur das. Selbst die Struktur, wie die Maya aufgebaut ist, ist schon innerhalb ihrer Struktur Maya. Seltsam. Aber gut, nachher wird dein Sender gesperrt. Besser. Wechseln wir das Thema.
Ja, ich wollte noch mal fragen, weil du gesagt hast, erzählt hast von diesen Spielen, die du mit deiner Tochter machst, wie das ist, wenn es bei einem nicht Erwachen stattgefunden hat, ob man das dann auch irgendwie seinem Kind vermitteln kann, also wie wichtig sozusagen die eigene Weisheit von mir aus ist, um das, damit es bei einem Kind vielleicht...
Ja, natürlich. Also bedenke, zur Erinnerung, es gibt kein Erwachen. Es gibt kein Nicht-Erwachen, es gibt keine Erleuchtung und es gibt keine Unerleuchtung. Es gibt keine spirituellen Lehrer und keine Gurus. Das ist alles hausgemacht. Es gibt nur das Gesuchte und das ist dieser spürbare Frieden als Beispiel oder das Nichts oder die Einheit, wie wir es nennen wollen. Und das ist aus sich selbst heraus näher klar, dass es so ist. Ich könnte jetzt sagen, es gibt keine Einheit, es gibt keinen Frieden. Du wirst niemals erleuchten, du wirst ewig suchen, du wirst ewig wiedergeboren werden und leiden und leiden. Ja und? Dann wirst du, was ist das alles, was ich gerade gesagt habe? Wenn du jetzt weißt, ohne zu wissen, wer oder was du bist, alles, was hier rauskommt und was da drüben gehört wird, ist nichts Verschiedenes von dem. Da gibt es kein Wort mehr, was dich bindet und was dich ablenkt oder was dich beeindrucken könnte. Verstehst du? Das ist nur noch dasselbe. Ob ich sage, du bist schon das, oder ob ich sage, du wirst das niemals sein. Beides wird hier rein und da rausgehen. Das hier ist unbeirrbar. Also das ganze Blablabla ist schon das. Deswegen kann kein Blablabla das aufheben, was bereits ohne zweites das schon, als das schon ist. Das wollte ich damit sagen. Und somit, um genau auf deine Frage jetzt einzugehen, das, was du bist, selbst wenn es scheinbar passiert als leichte Kontraktion und leichte Unsicherheit, ich bin das nicht, ja oder nein, wie gesagt, ist bereits das Gesuchte. Kannst deinem Kind diese Übungen machen? Oder irgendwas anderes? Du kannst deinem Kind mit zum Satsang nehmen. Du kannst es da spielen lassen. Es wird es aufsaugen, automatisch, auch wenn es gerade beschäftigt ist. Du kannst dann sagen, komm mal her, gleich eine leichte Übung. Nimm mal deine zwei Hände, guck mal, merkst du da so eine Wärme? Oder bei den Kindern auf den Kopf oben, das ist ganz schnell heiß. Diese Energie wird ganz schnell spürbar, in dem Sinne Energie. Ah ja, ja. Und dann kannst du sagen, guck mal, das bist du nicht, das hast du nicht, das alleine ist. Und dann sagt das Kind, was? Verstehe ich nicht. Und dann machst du es spielerisch und sagst du, guck mal, das bist du wirklich. Das bist du wirklich. Und dann sagt das Kind, ja, und das hier? Ja, das ist das. Ja, und meine Spielsachen, das ist auch das. Alles ist das. Oh, schön. Aber psch, erzähl das nicht den Lehrern in der Schule. Und erzähl es nicht all deinen Freunden, die gehen ja zu ihren Mama, dann darfst du mit denen nicht mehr spielen. Das kann man vielleicht auch noch machen, aber... Kannst du mit dem Kind spielerisch machen? Hier, guck mal, spür mal hier, leg mal die Hand hier, wird das warm, toll, ne? Das bist du, hier. Das, was du gerade hier spürst, das bist du. Schön. Ich würde es nicht so non-dualistisch machen, weil Kinder, das würde ich nicht machen. Ich würde einem Kind das schon spielerisch wie so ein Märchen erzählen. Ich würde es jetzt nicht so hardcore non-dualistisch, das kommt nicht gut an. Lieber spielerisch, hier, das bist du, schön, und dein Spielzeug ist das auch und so weiter. Jetzt versuch das mal ohne die Hände. Toll, super gemacht. Komm, hier, jetzt kriegst du hier ein Bio-Eis ohne Zusatzstoffe da, bitteschön und so. Und ja, das würde ich auf jeden Fall machen. Ich habe meiner Tochter beigebracht. Guck mal, siehst du dieses Restaurant, wo ein M steht? Da gehst du später nicht essen. Da nicht, da. Guck mal, siehst du das da, wo ein B und da, da. Also kleine Spiele. Mhm. Wenn man die Kinder, was, die Kinder... Die haben keine Wahl, die kommen als Lehrer zur Welt und die kopieren dich. Hm. Wenn du mit dem Kind Mist machst, dann wird es auch später Mist machen. Du bist das Vorbild des Kindes. Wenn du dein Kind liebst, dein Sohn, deine Tochter, dann bist du Vorbild. Und dann, wenn du mal wütend bist, dein Kind sagt dann zu dir, das war nicht schön, Mama. Sagst du, ja, ich bitte um Verzeihung. Das kann mal passieren, aber es ist nicht so schlimm. Guck, jetzt ist es schon wieder vorbei. Beim nächsten Mal machen wir es besser. Man soll dem Kind auch nicht beibringen, dass es einen schlechten Zustand gibt, namens Identifikation, und davon muss man sich befreien. So. Ich würde das ganz neutral angehen. Ich würde einfach sagen, es gibt einen Zustand manchmal, da ist man so ein bisschen sauer, ein bisschen böse, der geht vorbei, dann ist man wieder lieb und nett und die wechseln sich manchmal ab und vielleicht passiert es irgendwann mal, dass es mild und freundlich bleibt. Und guck mal, wie fühlst du dich jetzt gerade, wenn du das spürst? Ja, das fühlt sich schön an, guck mal, und das kann immer sein und dann ist dein Leben schön. Na, dann, man kann so spielerisch mit einem Kind da langsam mit umgehen. Das heißt, mit einem Kleinkind, mit einer jungen Frau, 17, 16, nur ist natürlich dann der Zugang so eine Sache. Wenn natürlich das Kind das nicht gewohnt war in der Kindheit, auf einmal holt man seine Tochter, die ist 17, komm mal her, und dann kommt die Tochter vielleicht so, ja, was ist, und nee, wie uncool, Papa, ich muss jetzt ins Kino, lass mich... Klar, natürlich. Also das ist vielleicht interessant bei kleineren Kindern. als selbstverständlich, das mitzugeben. Mhm. Wenn natürlich es ein Teenager ist, da würde ich vielleicht eher ein bisschen technischer rangehen. Würde ich vielleicht sagen, schau mal, technisch, wenn du mehr Energie zur Verfügung hast, kannst du mehr Geld verdienen, kannst du mehr das, bist du auch gesünder. Ja, ich bin interessiert, erzähl weiter. Und dann von der Perspektive aus, guck mal, lerne mal still zu sitzen, deine Aufmerksamkeit auf einen Punkt zu richten und guck mal, was passiert. Ja, fühlt sich gut an. Ja, guck. Und das kannst du auch bei der Arbeit nachher haben oder dein Prüfungsschreiben haben. Das hat jetzt nichts mit, wie soll man sagen, jeden Mensch da abholen, wo er ist. Mhm. Einem Kleinkind würde ich es anders den Eingang vermitteln als einem Teenager. Und bei einer Erwachsenen ist es halt das Satzang. Da nehme ich jeden so, wie er ist. Und jeder berichtet mir das, wo er gerade dran ist. Und ich hole ihn da ab, wo er dann gerade dran ist. Ich bin nicht in meine Lehre verliebt, die ich gar nicht habe. Ich habe ja gar keine Lehre. Ich werfe ja weiter und ab weiter zusammen und mische das und mache daraus irgendeinen Mix. Also ich habe ja keinen Stil, der geordnet ist. Ich glaube, die Leute, die Non-Duality-Fans sind, für die rede ich zu viel relativ. Und für die Leute, die so eher diesen dualen Stil mögen, für die rede ich zu viel Non-Duality. Irgendwo bin ich so im Nimmersland. Aber das ist auch mal eine scheinbare Möglichkeit, ein neuer scheinbarer Weg zu erkennen, dass es nur dasselbe gibt. Und letztendlich ist es auf allen Wegen klar, der Weiter- und der Abweitersuchende wird letztendlich erkennen, es gibt nur dasselbe, das scheinbar anders klingt, aber doch dasselbe ist und bleibt. Und dann sind wir wieder hier bei diesen Seinsfühlungen, bei diesem Nichts angekommen, wie wir es nennen wollen.
Ich hätte noch mal eine praktische Frage. Du hast ja eine Familie, du hast einen Job, du gibst Satsang jetzt, also du machst eigentlich ziemlich viel. Ich weiß nicht, ob du noch sowas wie Stress erlebst, also du führst ja auch ein modernes Leben, mhm. Familie, Haushalt, Satsang, Gastronomie, hast du ja gesagt, dass du in diesem Bereich tätig bist. Wie gehst du mit Stress um?
Gar nicht. Der Stress ist da und fertig. Schau, wenn jetzt ein Gedanke kommt, dann kommt er. Wenn jetzt eine Emotion kommt, dann kommt sie. Wenn Stress kommt, dein Körper sich anspannt. Ich mache auch gerne Sport. Dann schwitze ich, dann strenge ich mich an. Das ist alles da. Aber was ist das, was alles da ist? Das. Du hast dann kein Zentrum mehr und gehst mit irgendwas um. Scheinbar schon. Wenn ich dann Stress habe, dann im Äußeren würde man sagen, okay, jetzt hat er Stress, jetzt beobachten wir ihn mal. Dann vielleicht, ja, Stress, ja, okay, schnell hier, dann beeile ich mich. Vielleicht fluche ich auch mal so, ah, Mist, muss das jetzt alles auf einmal wiederkommen und so. Und im Endeffekt sieht das dann hier nicht viel anders aus, als wie wenn jemand anders Stress hat. Äußerlich betrachtet. Mhm. Vielleicht ein bisschen anders. Vielleicht auch nicht viel. Wenn ich vielleicht mal irgendwie richtig sauer bin, dann vielleicht schimpfe ich auch mal laut und sage so, nein, das gibt's nicht, wie kann das sein, das gibt's doch gar nicht und so. Ja, äußerlich betrachtet, wie Ramana Maharshi sagte, den Weisen kann man vom gewöhnlichen Menschen nicht unterscheiden. Er lebt und handelt genau wie der gewöhnlichste Alltagsmensch. Also im Äußerlichen kann man es nicht erkennen. Nicht wirklich. Es gibt auch Menschen, die wissen nicht darüber in dem Sinne und sind von Natur aus ruhig und gelassen und nie wütend oder verhalten sich vom Charakter ruhig. Die haben so ein Temperament, was sehr ruhig mhm. ist. Ne? Und wenn man dann so einen Papaji sieht, der dann da mal so einen Tisch haut und ein paar Leute rausschmeißt oder so, oder die Zen-Meister, die Leute da einen Stock auf den Kopf haben, von den äußeren Erscheinungen kann man nicht verstehen, was ich meine, wenn ich sage, ich gehe damit nicht um. Weil wenn man mich beobachtet, esse ich und trinke ich und bewege ich mich wie jeder andere auch und handle auch in manchen Situationen, reagiert der Körper auch auf Stress und Schmerz gleich. Aber innerlich, was man nicht erfassen kann, was man nicht verstehen kann, was ich versuche anzudeuten, ist, dass augenblicklich gewusst wird, dass das, was sich scheinbar zeigt, ich benutze das Wort scheinbar, das ist. Und da das bedingungslose Liebe ist und sich in bildlicher Sprache super toll anfühlt und das ohne Zweites ist, dieses Super, dieses Süße, habe ich gegen nichts was. Wenn Wut kommt, ist sie da. wenn Stress kommt, ist Stress da. Der Körper ist gesund, der ist fit, der kann Stress vertragen.
Heißt das dann, dass du sozusagen früher bist du mit Stress umgegangen und jetzt gehst du nicht mehr mit Stress um?
Ganz genau, das meine ich damit. Stress ist Sein und Sein ist Stress. Früher gab es einen Vincenzo, der hatte ein Zentrum, der musste mit allem umgehen. Und die spirituelle Suche erzeugte mehr Leid als die Nicht-Suche, weil in der spirituellen Suche das gedankliche Ich namens Vincenzo das Gefühl hatte, ich darf nicht wütend sein, ich darf keinen Stress haben, ich muss immer freundlich sein, ich muss immer lächeln. Ein richtiger Meister hat keinen Stress, hat keine Wut. Diese ganzen Richtlinien, die haben noch mehr auf den Schultern gelastet, wie wo man total identifiziert war und einfach sich über nichts Gedanken gemacht hat. Also hat die Suche das Leid hier verstärkt. Der Ausgleich war dann diese ekstatischen Zustände, die oft hochgeschossen sind, aber dann doppelt so tief wieder gefahren sind. Aber jetzt ist kein Zentrum mehr da. Hier ist nur noch das, was du spürst, wenn du mich anschaust. Und das kann scheinbar als Stress passieren.
Aber ist dann der Stress vielleicht weniger lang, weil eben dann nicht mehr so drumherum geschieht?
Das kann man sagen, ja. Er ist kürzer, er ist milder, er wird direkt durchschaut, die Energiezufuhr zu ihm wird abgeschnitten in dem Sinne. Er ist milder und kürzer und so weiter. Könnte man sagen, ja. Er wird wahrgenommen, aber es wird kein Fass dafür aufgemacht. Es wird jetzt kein Feuerwerk gemacht. Dafür ist da Stress, Körper spannt sich an, schnell handeln, vielleicht mal kurz fluchen. Mann, wieso klemmt das jetzt? Geh doch auf, Mist und so. Aber während das alles passiert, Hier, das ist dann Schimpfen, das ist dann das Klemmen, das ist dann der Stress. Und das kann das gedankliche Ich nicht verstehen. Das sagt dann, nee, das kann nicht sein. Wenn man erleuchtet ist, dann ist man immer in Frieden und immer happy und dann gibt es keinen Stress. Wenn man Stress hat, ist man nicht erleuchtet, dann ist da noch ein Ego, das Stress haben kann. Das ist das Missverständnis. Das Missverständnis ist, dass das Ich glaubt, das hier ist es nicht.
Ist das Missverständnis das Ich selbst?
Das Ich selbst ist die Kontraktion. Das Ich selbst ist sein eigener Rückschritt. Das Ich ist das scheinbare Hindernis. Jetzt habe ich am Schluss scheinbar gesagt, weil am Anfang ist es so, wie du sagst, das Ich selbst ist das Problem. Und das Problem stärkt sich, indem es anfängt, nach einer Lösung zu suchen. Wenn das Problem nach einer Lösung sucht, bleibt es bei einem Problem. Aber wenn dann klar wird, von nichts und niemand, dass das Ich, das Problem darstellte, in Wahrheit selbst das Gesuchte ist, ist dann nur noch das Gesuchte. Und das kann trotzdem weiter als Ich passieren, als Stress passieren, bleibt aber dann das Gesuchte als Stress, als Ich. Und dann fühlt man sich glücklich, obwohl man im Stress ist. Und das kann das Ich nicht akzeptieren. Wie kann man denn glücklich sein, während man gerade Stress hat? Wie kann man denn Ekstase fühlen, während man gerade schimpft? Wenn das scheinbare Erwachen passiert und du schimpfst du lauter. Wenn Erwachen scheinbar passiert und du haust auf den Tisch, hast du mehr Kraft und haust fester. Du hast für alles mehr Energie. Mehr Energie zum Teilen, mehr Energie zum Lieben, mehr Energie zum Schimpfen, mehr Energie zum Sprechen. Du hast für alles mehr Energie. Aber da ist kein Ich und kein Meer mehr, auch kein See mehr. Da ist nur noch das, was ich nicht beschreiben kann, was gleichzeitig all das ist, was das versucht zu beschreiben und es doch nicht kann.
Da es ja alles, das gesucht ist, kann ich dich auch was scheinbar Oberflächliches fragen.
Ja, klar.
Welche Sportarten machst du? Hast du gemacht und machst du jetzt?
Ja, also zur Zeit, also Fitness habe ich über viele Jahre gemacht.
Fitnessstudio?
Nee, Fitnessstudio war nie mein Ding. Kennst du noch so diese alten Rocky-Filme, wenn er da in der Werkstatt irgendwas zusammengebastelt hat und daraus irgendeine Übung gemacht hat, so mehr jetzt so Fitness, Laufen und sowas, Klimmzüge, Liegestütze, solches, also Fitness, Muskeltraining, sowas im Fitnessbereich und als Jugendlicher auch Fußball gespielt und
machst du das irgendwie nach Plan oder machst du spontan oder?
Eigentlich richtig ist es so ein, dass ich es täglich mache. Täglich so eine Stunde, wenn es passt. Das ist einfach ein, wie du es mit dem Yoga sagst, das passt einfach. Ich weiß nicht, ob ich es für immer mache, aber bis jetzt mache ich es, es fühlt sich gut an. Aber es wird nicht so empfunden, dass ich trainiere, um stark zu sein oder um fit zu sein. Das ist einfach nur Sein, das scheinbar als Training passiert und auch Sein ist und bleibt.
Danke.
Bitte. Ich fahre auch Auto.
Du hast ja eben Autorennen erwähnt.
Ja, ja, kann man machen. Ich fahre kein Autorennen.
So, Gott, ich dachte, das bezog sich auf deinen Stil.
Nein, 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 ich fahre kein Autorennen. Wenn ich ein Kilometer mehr fahre, als erlaubt ist, dann kommen schon die zwei Geschwindigkeitsregler. Frau und Tochter, fahr nicht so schnell, Dame, aber dir kommt direkt die elektronische Abregelung. Dück, dück, dück. 50 steht, 50.
Etwas ziemlich am Anfang oder im ersten Teil vom Interview hast du gesagt, dass es den Menschen eigentlich darum geht, glücklich zu sein. Dass das eigentlich der Hauptantrieb ist. Mhm. Dazu gibt es die Aussage, dass was die Menschen nicht glücklich sein lässt, leiden lässt, wenn man das runterbricht, dann sind es eigentlich nur zwei Sachen, nämlich Angst und Minderwert. Mhm. Was kannst du mit dieser Aussage, was kannst du zu ihr sagen? Würdest du diese Aussage unterstützen? Würdest du es auch so sagen? Oder?
Es sind Aspekte von dem, was sie leiden lässt. Minderwert und Komplexe und so weiter, das sind alles Auswirkungen der Identifikation. Wenn die Identifikation besteht, können diese Sachen auftauchen, könnte man sagen, dass man sich nicht gut genug fühlt, sich dem Leben nicht gewachsen fühlt, dass man Angst hat, dass man Komplexe hat. Und dann entsteht auch Leid. Natürlich können sich dadurch auch noch Krankheiten bilden, denn wenn man mit den Gedanken identifiziert ist, dass man sich halt minderwertig fühlt oder schlecht fühlt oder nicht gut genug fühlt, dann erzeugt das ja auch im Körper eine Spannung, eine Störung, der Energiefluss ist gestört und dann kommen Krankheiten. Und dann könnte man ja so ein Rundum-Paket machen, dass der Mensch einfach komplett leidet durch bestimmte Auswirkungen, die vielleicht gedanklicher Natur in dem Moment sind. Und eine davon sind die, die du gerade eben beschrieben hast. Das hat seinen Platz, das kann man so auch sehen. Aber wie man es auch sehen kann, ergänzend ist, die Ursache, dass man sich nicht gut genug fühlt oder dass man sich dem Leben nicht gewachsen fühlt oder dass man misstrauisch und ängstlich ist und so weiter, resultiert natürlich aus der Identifikation. Denn wenn Identifikation nicht mehr stattfindet, ist dann nur Liebe und Freude ohne Ursache. Das heißt, das gedankliche Ich repräsentiert die Identifikation. Und das gedankliche Ich resultiert aus der kontrahierten Energie, aus dem Sein, dass es nicht mehr spürbar ist. Und egal, was das Ich tut oder nicht tut, das Ich kann sich durch das Tun stärken und durch das Nicht-Tun stärken und das Leid dadurch vergrößern. Aber es kann auch sein, dass es aus sich selbst heraus so passiert, dass das Ich anfängt, Dinge zu tun, die eine Öffnung zu dem, was Glück und Friede und Freude und Weisheit ist, offenbart. Und dann kann sowas wie ein Prozess passieren mit dem Hin und Her. Aber wenn letztendlich, bildlich gesprochen, das hier, dieser Frieden, dieses Sein, das, was ohne Zweites ist, aus sich selbst heraus klar ist, dann gibt es natürlich keine Identifikation mehr, kein Zentrum mehr namens Ich, dem irgendwas widerfährt, das irgendwas erfährt. Und dann gibt es auch nicht mehr Minderwert und Trauer. Und dann ist aber auch wiederum klar, dass all dies, was vorher scheinbar passierte, wie Minderwert und Trauer und nicht gut genug sein, auch schon dieser Frieden ist und war, der nur scheinbar als dies passierte. Das ist aber erst klar, wenn diese Öffnung passiert zu dem. Es ist erst klar, wenn das Sein, bildlich gesprochen, sich selbst erkennt, könnte man sagen. Bis dahin besteht Identifikation und daraus resultieren dann halt diese dem Leben nicht gewachsen sein. Aber man kann nicht sagen, dass nur diese zwei Faktoren die Hauptursache seien, dass man identifiziert ist. Es gibt allein nur der Glaube, ein Ich zu sein, resultiert schon aus Identifikation. Allein der Glaube, am Leben zu sein und sterben zu können, allein der Glaube, erleuchtet werden zu können, resultiert schon aus Identifikation, die gleich hingehend mit einer energetischen Kontraktion einhergeht, so dass man sagen kann, das Sein, diese Liebe, das, was Weisheit ist, was ohne Zweites ist, dass das nicht mehr spürbar ist. Somit gibt es nicht den Faktor, der für das Leid verantwortlich ist. Es gibt auch Menschen, die haben Liebe in dem Sinne, dass sie sagen, ich habe alles, was ich brauche und jetzt habe ich Menschen, die mich auch lieben und jetzt müsste ich glücklich sein. Und die haben vielleicht keine Zweifel an sich selbst oder keine Sorgen an sich selbst. oder sind sich dessen nicht bewusst. Das kann natürlich auch sein. Aber es auf zwei Dinge zu reduzieren,
mir geht es eigentlich jetzt auch nicht unbedingt nur um das Reduzieren, sondern vielmehr darum, dass zum Beispiel Ängste und Gefühle ja nicht aus heiterem Himmel unbedingt passieren, sondern dass die von Strukturen her rühren, die in der Kindheit festgelegt, die in der Kindheit passiert sind.
Zum Beispiel?
Weil es eben Situationen gab, die das Kind nicht anders überleben konnte, als solche Strukturen anzusammeln, sagen wir mal so. Ist es dann nicht ein Hindernis, diese Strukturen überhaupt von der Identifikation loszukommen? Also ich meine, da ist keiner, der davon loskommt. Das passiert durchs Leben. Es ist alles nur fließendes Leben, das ist klar. Aber lohnt es sich nicht, die Strukturen, die eigenen Strukturen zu sehen und vielleicht bewusst damit umzugehen? Lohnt es sich nicht in dem Sinne, dass dadurch ein Aufweichen hin, um zum klaren Sehen hin eher möglich ist.
Ja, das passiert von selbst. Das bedeutet, wenn ein spiritueller Prozess beginnt in dem Sinne und das Bewusstsein anfängt, sich seiner selbst bewusst zu sein, auch in dem Sinne, dann automatisch kommen all die Dinge hoch, die eine Identifikation herbeiführen und man sieht dann einfach, das ist das Muster aus der Kindheit, das ist das, was gerade hier das, was ohne Zweites ist, blockiert oder in den Hintergrund treten lässt. Und durch das klare Sehen und Betrachten und Verstehen, dass das der Grund dafür ist, beginnt schon die Heilung, die Aufhebung von dem. Das ist das, was man einen Prozess nennen könnte und so spielt er sich automatisch ab. Es kann auch sein, dass Menschen eine relativ angenehme Kindheit hatten und bestimmte Traumen erst in der Jugend oder im Erwachsenenalter passieren. Und dann kommt das halt hoch. Und dann wird das halt aufgelöst, indem es mit Liebe wahrgenommen wird und zugelassen wird. Bis letztendlich klar ist, dass alles, was hier ist und war, das Gesuchte ist. Das ist möglich. Aber es ist auch möglich, dass ein Mensch traumatisiert ist von der Kindheit an, traumatisiert durchs Leben läuft und dann auf einmal passiert ein plötzliches Erwachen. Und er hat nie an sich gearbeitet und nie seine Kindheit aufbearbeitet. Und mit einem Schlag ist auf einmal, tschupp, alles. Und dann kommen Erinnerungen an früher und dann weiß man, was Erinnerungen an früher sind. Hier, das Gesuchte, was ohne Zweites ist. Und dann ist überall die Luft raus und das ist noch das, was Liebe ist. Und das Leben, die Gedanken, alles passt sich dann schwingungsmäßig dem an. Genauer gesagt ist nur das da und das ist Liebe. Daher ist das so eine Sache. Die Hauptursache für Leid ist meiner Meinung nach auf relativer Ebene nicht zu wissen, wer oder was man ist. Punkt. Das auf ein oder zwei Wörter zu beschränken, ist eng, finde ich. Weil es können viele Faktoren sein, warum man leidet. Es muss nicht unbedingt immer die schlimme Kindheit gewesen sein. Vielleicht war sie ja gut. Und es gibt vielleicht Menschen, die sind sogar selbst überschätzend sich selbst gegenüber und haben wir dafür ein anderes Manko. Also solange ein Ich, ein Zentrum besteht, besteht Leid, weil halt das, was Liebe ist, nicht in seiner ganzen Pracht offensichtlich so sein kann. So könnte man das bildlich sagen auf der relativen Ebene. Also die Hauptursache für Leid ist, nicht zu wissen, wer oder was man ist. Auf der absoluten Ebene, die natürlich auch noch relativ ist, weil relativ und absolut sind zwei Gedankengänge, da würde ich sagen, steht das alles gar nicht zur Debatte. Da ist nur das Gesuchte, das scheinbar als Leid, als Ursache, als Kontraktion passieren kann, aber in Wahrheit das Gesuchte ist und bleibt. Und das kann dann auf einmal aus sich selbst heraus dies Wissen, genauer gesagt sein. Das sind die zwei Perspektiven.
Ja, ich finde es interessant, wenn du das sagst von dem Zentrum, weil für mich sind jetzt, wenn bei mir Öffnung da ist, erlebe ich das jetzt nicht, dass ich das in Begriffe fassen könnte wie Frieden oder so,
ja,
sondern das ist, dass eine Öffnung ist in den Raum und in dem Raum, den erlebe ich dann so andeutungsweise, dass ich in dem Raum mit passiere, also das, was jetzt mein Körper ist. dass es aber gleichzeitig alles andere da drin passiert. Mhm. Also dass das Zentrum sich, also jetzt Zentrum von meinem Körper und meinen Empfindungen auszugehen als Zentrum, das weicht sich auf.
Ja, kann man auch so sehen, ja. Letztendlich sieht es jedes Körper-Geist-System seiner Konditionierung und Auffassung entsprechend anders. Aber wenn das hier klar ist, ohne klar zu sein, weil das kein Objekt ist, was man haben kann, dessen man sich gewahr sein kann, es ist ein Mysterium, das aus sich selbst heraus scheinbar passiert. In Wahrheit ist es einfach ohne Zweites, ist es einfach, es ist. Wenn das dann in dem Sinne klar ist, dann spielt es keine Rolle mehr, welcher Weg und welche Einsicht und welche Interpretation dahin scheinbar führte. Dann ist da nur noch der natürliche Zustand, der als deine Auffassung, als deine Sichtweise, als deine Empfindung, als deine Beschreibung passiert und letztendlich genau dasselbe ist wie die Worte, die hier rauskommen. Dasselbe, was scheinbar als zwei passiert und noch dasselbe ist und bleibt. Also auf der relativen Uhr, auf der relativen Ebene, alles Leid begründet letztendlich daraus, dass man nicht weiß, wer oder was man ist. Und bei dem einen sieht das dann aus mit Selbstmitleid, mit sich nicht gut genug fühlen, nicht dem Leben gewachsen zu sein, sich selber zu kritisieren, sich selber zu hassen, sich zu überschätzen und so weiter. Da gibt es so viele verschiedene Ausdrucksformen, denen man alle die Schuld zuschreiben könnte. Das sind die Hauptgründe, die zwei, die fünf, die sechs sind die Hauptgründe. Es sind unendliche Hauptgründe. Man kann es nicht auf einen reduzieren. Vielleicht bei einer Person kann man es machen. Bei dir sehe ich das, dass es nur die zwei sind. Aber bei 7 oder 5 Milliarden Menschen, da wird es sicherlich noch andere geben. Deswegen als Hauptursache ist es einfach nicht zu wissen oder zu spüren, wer da was man ist. Aber wenn das dann hier klar ist, nicht von einem Ich, das dann nachher etwas klar geworden ist, ah, jetzt ist mir klar, ich bin erleuchtet, sondern unbeschreiblich, unbegreiflich, aus sich selbst heraus, in Anführungszeichen, dann ist immer noch das. Und alles, worüber wir beide gerade gesprochen haben, ist das. Da gibt es keine Diskussion. Der sagt das, der sagt dies, der Lehrer sagt so, der Lehrer sagt das. Wer hat jetzt recht, wer hat es jetzt besser gesagt? Nur dasselbe, das scheinbar als anders passiert und doch dasselbe bleibt. Dasselbe ist anders und anders ist dasselbe. Einfach nur hier. Und das ist der Zauber.
Ja, ich finde auch gut, wenn man so von Prozessen und Wegen redet, dass man gleichzeitig eben auch sagt, es ist wirklich bedingungslos. Es kann durch nichts ausgelöst werden, es kann durch nichts verhindert werden.
Ganz genau.
Und es mag im Rückschau oder bei jemand anders, wo man das sieht, als Geschichte erscheinen, aber es ist keine Geschichte. Es ist einfach nur das, eben was passiert und
was passiert.
Bedingungslos und grundlos. Und ja, da stimme ich voll mit dir überein.
Ja.
Falls da jemand ist, der was stimmen könnte.
Und wenn da jemand ist, ist er auch das.
Genau.
Der übrig bleiben könnte, wäre das. Und der nicht mehr übrig bleibt, ist das. Alle Worte sind das eine selbe, was scheinbar Form annimmt, aber das bleibt.
Und das Passieren von übrig bleiben ist auch das. Was als Zeit empfunden ist, worin das passiert, ist auch das.
Alles, was hier rauskommt, und da gehört wird, ist das.
Genau. Also alles, was als Dimensionen wahrgenommen wird, wie hier dreidimensionaler Raum, ist auch das.
Ja.
Es gibt eigentlich nichts, was nicht ist.
Es gibt eigentlich nichts, was nicht das ist oder nichts, was nichts ist. Ist egal, wie wir die Wörter verfeinern, wie intellektuell wir das versuchen auszudrücken, wie feinsinnig wir werden, wie non-dualistisch, wie unlogisch, wie logisch. Bedingungslose Liebe ist ohne Zweites und kennt sich selbst noch nicht mehr. Diskutieren ist unmöglich. Und wenn man diskutiert, ist es nicht diskutieren. Weil das, worüber man nicht diskutieren kann, kann man nicht diskutieren, weil es ohne Zweites ist. Bedingungslose Liebe. Einfach nur dies hier.
Ja, es ist nicht in Worte auszufassen, aber auszudrücken, aber der Versuch, ist es auch wert. Erstens ist er auch das und zweitens triggert er nochmal was. Speziell, finde ich.
Wenn du alle spirituellen Lehrer der Welt hier hinsetzt und der eine sagt dies, andere sagt dies, andere sagt das, die haben alle recht. Und alle sagen sie, was ich rede, ist falsch. Sie haben alle recht. Es gibt kein richtig und es ist kein falsch. Es gibt nur das, was sich zeigt, exakt so, wie es sich zeigt. Da, wo es nichts weiteres zu gibt, was ich selbst nicht kenne, was Liebe ist, was kann man da richtig machen?
Ja, was kann man da falsch machen?
Bravo.
Genau, also Angst, also bei mir ist Minderwert, also eigentlich ist beides bei mir auch das Thema, so Angst und Minderwert. Und ich habe das für mich mit dem Minderwert also erstmal so verstanden, dass in dem Moment, wo man glaubt, eine Person zu sein und Identifikation ist, ist es natürlich ein Minderwert, wenn man sich ja immer auf etwas reduziert, nämlich auf etwas, auf diesen Körper, auf diese Gedanken, auf diese Gefühle. Ja. Und die sind von Haus aus minderwertig. Selbst wenn ich denke, ich fühle mich besser als die anderen, das ist eigentlich immer noch eine Form von Minderwert. Und wenn man denkt, eine Person zu sein, stirbt man auch, also hat man auch automatisch Angst zu sterben. Also das, so habe ich das eigentlich immer so aufgefasst mit dem Angst und Minderwert, dass man das letzten Endes darauf reduziert, weil eben denkt man, man ist eine Person, hat man Angst zu sterben und ist man eine Person, reduziert man sich eben auf etwas und es ist automatisch eben minderwertig, so, also in Gedanken. Und ich habe aber für mich festgestellt eben, dass der Minderwert sich so, also ich versuche schon irgendwie herauszufinden, wo diese Thematik irgendwie bei mir greift. Also ich eben, zum Beispiel jetzt eben Versagen ist auch eine Form von Minderwert. Ich denke, ich muss irgendwie immer alles perfekt machen und ich merke, ich verliere mich ins Detail und dadurch verliere ich irgendwie den Überblick und ich bin gerade irgendwie voll dabei, meine persönlichen Strukturen zu untersuchen, weil ich wirklich merke, ich leide einfach darunter. Also, und ich meine, ich weiß, dass viele spirituelle Lehrer, also der Karl Renz hat sich fast so ein bisschen darüber lustig gemacht. Ich wollte gar nicht die Frage eigentlich stellen, was er von innerer Arbeit hält und so, ja. Aber ich merke einfach, egal irgendwie, welche Meinung andere haben, ich merke einfach, dass ich, so wie wenn ich eine Wunde habe, dann schaue ich auch, dass ich irgendwie ein Pflaster drauf tue, weißt du, was ich meine?
Ja,
also
ja.
Wenn ich merke, das sind irgendwelche Strukturen in mir, die tun mir einfach weh und die belasten irgendwie mich. Oder ich verletze dadurch auch andere, weil ich eben das von den anderen vielleicht dann fordere, dass sie das dann irgendwie ausgleichen, so, ja. Dann ist einfach dieses Bedürfnis da, da irgendwie daran, das anzuschauen und zu durchschauen eben, was da eigentlich läuft und ob mir das irgendwie dient oder nicht. Und ja, was so deine Einstellung zu der inneren Arbeit ist.
Also Minderwert und was war das andere?
Angst.
Angst, so. Angst und Minderwert als Oberbegriff. Ja, wie gesagt, durch die Identifikation, das heißt, das Sein ist nicht spürbar. Man könnte sagen, das Sein kontrahiert den Hintergrund oder wie auch immer man es bildlich nennt. Es gibt natürlich keine Kontraktion und keinen Hintergrund, aber nur mal bildlich entsteht die Kontraktion, die Identifikation, das Ich, es entsteht ein Zentrum, es entsteht ein Erfahrender, mir passiert alles, ich bin hier, du bist da und dann merkt das ich bin vergänglich, ich habe einen Körper, der Körper ist vergänglich, man könnte ihn verletzen, dann habe ich eine Ich-Struktur, die kann man verletzen, ein anderer kann mir sagen, du bist nicht gut genug, dann suche ich nach Liebe, ich selber spüre nicht die bedingungslose Liebe, weil die bedingungslose Liebe ist kontrahiert zu einem Zentrum namens Ich. Und in dem Moment ist man dann auf der Suche nach Liebe, die man so nicht mehr wahrnimmt. Und dann ist man abhängig von anderen Menschen und dann braucht man Bestätigung. Und dann kommt man dahin und sagt, guck mal, ich habe eine gute Note geschrieben, ich habe aufgeräumt, ich habe geputzt. Was sagst du? Toll gemacht, gut gemacht. Ah, Anerkennung, Liebe. Ich bin gut, ich habe Anerkennung bekommen. Endlich bekomme ich Liebe. Ich selber fühle keinen in mir. Ich fühle in mir nur, dass ich ein Zentrum bin, dass ich ein Ich bin, dass ich von allem getrennt bin und dass ich was schaffen muss. Und ich empfinde ein Loch und ich sehne mich nach Erfüllung. Und jetzt ist der andere da und gibt mir die Erfüllung. Toll, dich heirate ich jetzt, weil du sagst, dass ich toll bin und alles fleißig mache. Und dann ist der Minderwert erstmal nicht zu spüren, der aber in Wahrheit schon da ist, weil man halt abhängig ist vom anderen. Da man nach Liebe sucht, ist man von Liebe erstmal abhängig und von dem, was einem Liebe bringen kann auf relativer Ebene. Und dann auf einmal kommst du am nächsten Tag und sagst, nee, das war nicht alles gut genug, du bist nichts, du kannst nichts, du hast nichts. Und dann, oh, das tut weh, jetzt fühle ich mich minderwertig, ich bin verletzt, ich habe Angst, dass ich keine Liebe mehr bekomme. Und dann ist man wie ein Bettler. Man geht in die Gesellschaft und versucht immer, einem Bild zu entsprechen, den Leuten zu gefallen, den Menschen zu gefallen. Man will immer gut sein. Und da man immer gut sein will, sagt man, ich bin jetzt nicht gut genug. Denn solange man gut sein will, geht man ja davon aus, dass man noch nicht gut ist. Sonst würde man ja nicht gut sein wollen. Und so hat man ständig das Gefühl, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut genug, ich fühle mich minderwertig, ich muss gut sein, sonst kriege ich keine Liebe. Und so ist man dann ein Bettler, so ist man abhängig. Mhm. Man will alles immer gut machen, um von den anderen Anerkennung und Liebe zu bekommen. Und das kann man auch als eine Art Reduzierung sehen zu dem, was man eigentlich ist. Bedingungslose Liebe, das Himmelreich, wie man es auch nennen möchte. Und wenn dann der Erwachensprozess passiert und falls er nicht plötzlich ist, sondern ein Prozess, der sich über Jahre hinweg erstreckt, falls es so einer ist, dann desto mehr dieses Sein, diese Liebe, dieses Nichts, diese Weite, wie man es nennen will, offensichtlich wird oder spürbar wird in dem Sinne, desto mehr ist man unabhängig. Man erkennt, das, was man im Außen sucht, was man vom anderen will, ist man. Oder man glaubt vielleicht noch zu haben manchmal, dann kommt es, dann geht es. Aber letztendlich wird erkannt, man ist das. Dann wird erkannt, es gibt nur das. Und dann ist alles verziehen. Dann weiß man, alles, was je ist, war und sein wird, ist das. Einfach nur dies. Und dann gibt es keinen Minderwert mehr. Dann gibt es keine Suche mehr nach Glück und nach Anerkennung. Dann gibt es kein sich verstellen, dass man sagt, die Welt gewinnen. Was nützt es, die Welt zu gewinnen und dabei seine Seele zu verlieren oder zu verkaufen? Das hat dann keinen Platz mehr da drinnen. Aber bis dahin kann das eine Form sein, die Identifikation darstellt, dass man sich halt permanent als ein kleines, zerbrechliches Ich fühlt, was abhängig ist von anderen Leuten, von deren Anerkennung und Liebe und was man sich dadurch halt minderwertig fühlt und Angst hat, nicht genug Liebe zu bekommen. Oder Angst hat, auf einen spirituellen Weg nicht erwachen, erleuchten zu können. Man bleibt bis zum letzten Ende ein Bettler, der sich für minderwertig hält und der Angst hat. Und das meinte Jesus, wenn du wahrhaft erkennst, dann werdet ihr wahrhaft vor Schluss sein. Das ist dann keine Abhängigkeit mehr, das ist dann nicht mehr dieses Bettlersein. Dann könnte man sagen, bist du Liebe, bist du Unabhängigkeit, bist du Freiheit, bist du... Dann bist du der Mehrwert, wie du es nennen willst. Ja. Dann bist du das Höchste. Aber du ist dann schon wieder zu viel. Warum ein Du? Dann bist du das, was ohne Zweites ist. Was dann scheinbar als Du passiert, als Mensch passiert, als Mira passiert. Und dann kennst du nicht mehr Minderwertigkeit und Angst und so. Dann bist du einfach. Und wen es gefällt, Dankeschön. Und wen es dann nicht gefällt, Dankeschön. Dann hast du den Gleichmut. Dann bist du Gleichmut. Dann tust du entsprechend deiner Konditionierung handeln, die der Ausdruck Gottes ist, die das ist, was du bist, was ohne Zweites ist, was man glaubt, hier zu spüren, was in Wahrheit einfach ist. Und der andere sagt dann, nee, ich sehe das nicht so, ich sehe nicht so, dass Minderwert und Angst die Haupttribute des Egos oder des Leides im Leben sind, ich sehe so, dass die Angst vom Tod das Hauptmerkmal des Leids ist. Oder dass man sich überhaupt für ein Ich oder für ein Zentrum hält. Das sehe ich so. Dann sagst du, ja, schön, du siehst es so, ich sehe es so. Und ihr 5 Milliarden da draußen, wie seht ihr es alle? Ich sehe es so, ich sehe es so. Ja, und was ist das alles, dieses 5 Milliarden verschiedene Meinungen haben? Wer von uns hat jetzt recht? Wer von uns ist jetzt der Beste? Ja, keiner, alle sind die Besten. Es gibt nur das eine Beste, das scheinbar zwei passiert und doch das eine ist und bleibt. Also es gibt nicht den Weg. Das Wort, die Studie, die Erkenntnis. Es gibt nur bedingungslose Liebe, die alles und nichts gleichzeitig ist.
Und solange es noch nicht klar ist und dass eben all das eben das Gesuchte ist.
Dann gibt es Vorlieben und Abneigungen und dann ist es richtig, dass du das dem nachgehst, was dir entspricht auf dieser relativen Ebene.
Also wenn ich jetzt das Bedürfnis habe, sage ich, will mir diese Strukturen anschauen, weil die belasten mich.
Dann
ich habe den Eindruck, es weicht etwas auf oder es wird irgendwie manche Sachen in mir, Gott, warum habe ich bis jetzt noch nie gesehen, dass ich mich so viel überfordere zum Beispiel. Das war für mich total normal, dass ich immer so viel gemacht habe und jetzt erkenne ich, mein Gott, ich merke echt, dass mich voll zu überfordern. Ja. Wahrscheinlich um eben, das heißt wahrscheinlich um Aufmerksamkeit und Liebe zu bekommen. Ich denke, ich muss viel machen, damit ich nur ein bisschen was kriege. Und dass ich deswegen irgendwie das mache und nicht, weil ich sage, ja, ich will jetzt unbedingt diese Sache machen, sondern nein, eben um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und wenn ich das durchschaue, dann ist es schon mal so eine schon so eine Erleichterung. Wahrscheinlich ist natürlich dann wieder die Gefahr, dass man denkt, oh, jetzt bin ich weitergekommen. Vorher habe ich das gemacht und habe es nicht mal erkannt, dass ich auf diesem Trip war. Und jetzt habe ich diesen Trip durchschaut und es ist vielleicht schon ein bisschen besser geworden. Dann kann natürlich das Ich sich wieder streicheln und sagen, toll, jetzt bin ich spiritueller. Aber
alles das Gesuchte. Wer hier zugehört hat, wer mir in dem Sinne zugehört hat, weiß, dass ich gesagt habe in dem ganzen Interview, es gibt nichts, was richtig und falsch ist. Ich empfehle nicht, dies oder jenes zu tun. Es gibt nichts, was man tun kann, was falsch oder richtig ist, sondern alles, was man tut oder nicht tut, ist das Gesuchte, ist das, was Erleuchtung ist. Also es geht nicht darum, dass du etwas tun solltest oder nicht tun solltest, dass du sagst, ja, aber ich rechtfertige mich jetzt, ich sehe das so, aber gleichzeitig ist was für mich wichtig, dass ich dann hinterfrage. Alles, was ich gesagt habe im Interview war, es gibt nur das Gesuchte und das kann scheinbar passieren als ein Weg, wo Hinterfragen passiert. Das kann scheinbar passieren mit der Überzeugung, die Haupttribute des Leids sind, dass man sich selber unterschätzt und minderwertig ist und Angst hat. Aber gleichzeitig all dies, das Gesuchte ist und bleibt. Du kannst hier nichts richtig machen und hier ist kein Lehrer, der dir sagt, was richtig und falsch ist. Alles, was du tust, ist das Perfekte, ist das hier. Und wenn es nicht klar ist, ist es auch das. Und wenn es dann klar ist, dann weißt du das, ohne zu wissen, sondern aus sich selbst heraus. Hier werden keine Verhaltensregeln, keine Moralitäten und keine spezielle Vorgehensweise gelehrt. Alles ist bereits das Gesuchte. Punkt. Das weißt du jetzt, ohne zu wissen. Hier. Die Augen leuchten bei dir. Das meine ich. Das ist es. Das ist all das, was ich bis jetzt gesagt habe, was bei dir gerade leuchtet.
Danke.
Bitte, gerne. Abschließende Wort ist, alles was ist, ist das Gesuchte. Auch wenn man es nicht so empfindet, ist es das Gesuchte. Und dann kann es scheinbar irgendwann mal klar sein, dass es das Gesuchte ist, war und sein wird. Und das ist das, was ich gerne Frieden nenne oder Sein nenne. Man könnte es auch Einheit oder Nichts nennen. Das, was hier vibriert, was wir glauben zu spüren, was wir glauben zu sein oder irgendwann werden zu können, ist in Wahrheit die einzige Realität. Der natürliche Zustand, der einfach ist, der bedingungslose Liebe ist, der kein Sein und Nichtsein kennt, der keine Schüler und keine Lehrer oder Gurus kennt, der keine verschiedenen Wege oder den Weg oder die Empfehlung kennt, der einfach alles von dem Gesagten ist und nicht ist, der einfach bedingungslos ohne Zweites hier ist. Und das ist diese Süße, diese Liebe, dieses, was man nicht sagen kann und gleichzeitig, dass doch all das ist, was es nicht treffen kann. Einfach nur das Gesuchte, einfach nur bedingungslose Liebe.
Ja, dann vielen Dank für das schöne Interview.
Gerne, sehr gerne.
Danke.
Gerne, gerne.